Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 18. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kratochwill.
Und produziert wird das gute Stück nach wie vor von Pascal Riedel. So, jetzt werdet ihr erstmal alle sagen, wo wart ihr? Wir haben sehnsüchtig auf euch gewartet, ihr seid viel zu spät dran. Das ist mehr oder weniger richtig. Also ja, wir geben zu, wir sind eine Woche zu spät. Allerdings war unser Plan schon länger, vom letzten Freitag eines Monats auf den ersten Freitag eines Monats zu wechseln. Weil wir immer das Gefühl hatten, dass mit dem letzten Freitag im Monat kann sich niemand merken. Und dann veröffentlichen wir einmal nicht am letzten Freitag eines Monats und dann melden sich irgendwie 10 Leute bei mir und sagen, was ist die Folge? Von daher, vielleicht konnten sich die Leute doch merken. Wie dem auch sei. Also, offizielle Begründung, weshalb wir eine Woche zu spät sind, ist, weil wir auf den ersten Freitag eines Monats wechseln wollen. Die inoffizielle Begründung ist, dass wir einfach große Angst vor Konkurrenz haben und wir seit neuestem Konkurrenz haben auf dem deutschen Floorball-Podcast-Markt. Und zwar haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge schon drüber gesprochen. Gibt es ja mittlerweile die Jungs von Wide and Deep, die vor allem einen Blog haben, aber sie stellen sich immer breiter auf. Und die haben jetzt auch einen eigenen Podcast und haben da, glaube ich, innerhalb von irgendwie 10 Tagen 4 Folgen veröffentlicht oder sowas in der Richtung. Ich kriege mittlerweile auch so ein bisschen hektische Flecken und weiß nicht, wo das noch alles hinführen soll. Und vielleicht wird uns ja der Rang abgelaufen, aber nein, alles gut. Mehr Content schadet auf keinen Fall. Klickt euch bei den Jungs gerne mal rein. Ich glaube, es gibt den Podcast nicht auf Apple Podcasts. Ich habe ihn zwar zumindest noch nicht gefunden, aber Apple ist, glaube ich, auch immer ein bisschen langsamer, was das den Upload und so angeht, beziehungsweise bis die Folgen da angezeigt werden. Es gibt die Folgen aber definitiv auf Spotify und wenn ihr Wide and Deep Floorball eingebt, dann findet ihr das. So, kurzer Monolog von meiner Seite. Jan, wie läuft's?
Ja, gut. Ich habe ein bisschen Kater. Aber ich hatte einen schönen Jazzabend mal wieder. Ich hatte 2 Jazzabende letzte Woche.
Ich wollte sagen, war Jazzabend nicht Mittwoch?
Ja, ich hatte
auch. Das wäre krass, wenn du von Mittwoch heute noch Kater hättest. Zur Info für alle Hörer, es ist Samstag.
Es ist tatsächlich so, dass man das mittlerweile der Kater sich immer streckt. Von Jahr zu Jahr wird er länger, wenn er mal stattfindet. Aber ich trinke tatsächlich sehr selten, aber gestern war es ein bisschen unglücklich. Aber ich wollte über was ganz anderes reden. Und zwar bin ich über eine interessante News gestolpert. Und zwar bewirbt sich angeblich Kiel, deine Heimatstadt, ein Austragungsort der Olympischen Spiele zu werden, 36 bzw. 40, also 2030, 2040, nicht so direkter Austragungsort, sondern ein Teil der Olympischen Spiele zu werden, also diese ganzen Wasserdisziplinen, die man dafür braucht.
Wasserdisziplin? Segeln? Ja,
das Segeln, ja, und Schwimmen wahrscheinlich auch noch, oder? Was macht man noch alles im Wasser?
Nee, Schwimmen ist ja normalerweise immer in irgendeiner Halle und so. Und Freiwasser ist ja normalerweise in irgendeinem verseuchten Fluss.
Also ist mir schon klar, dass sie in der Halle schwimmen, aber ich meinte jetzt zum Beispiel so ein Triathlon. Ja, da kannst du dann auch nochmal so ein bisschen drum. Aber da letztlich offenes Wasser ist, glaube ich, sehr unbeliebt, ne? Also mehr. Na egal. Jedenfalls habe ich das mitbekommen. Dann hat dann noch die Kollegin hier Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern gesagt: Nee, Rostock ist viel besser, da sind viel bessere Bedingungen. Und deshalb würde sie das gerne austragen. Aber ich habe das eigentlich aus einem ganz anderen Grund gebracht. Ich würde dazu 2 Fragen an dich stellen. Die erste Frage ist: Ist Kiel tatsächlich besser als Rostock? Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn Deutschland Olympische Spiele austragen sollte, und wir kommen in der heutigen Folge zu diesem Thema andere Sportarten und wie Floorball sich da so positioniert, welche Extrasportarten könnte man denn eigentlich reinholen? Weil das ist ja, darüber haben wir gesprochen, für Floorball langfristig der einzige Weg, um ins olympische Programm zu kommen, ist, dass zum Beispiel Schweden mal Olympische Spiele ausrichtet und dann sagt, naja, diese 3 Fahrtscheine, die man hat, mit so eigenen Disziplinen, oder 2 sind es manchmal, dann würden die Schweden wahrscheinlich mit Sicherheit Floorball reinhauen. Welche Sportarten würde man wahrscheinlich in Deutschland reinlegen? Das wäre meine Frage.
Oh, das ist ja eine Frage, auf die ich hätte vorbereitet sein müssen, Jan.
Ja, also, ich
antworte kurz mit Frage 1, also ob Kiel besser ist als Rostock. Ich kann das nur schwerlich beantworten. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja. Ich war aber, glaube ich, wirklich noch nie in Rostock. Aber vielleicht ist das auch schon Teil der Antwort, weißt du? Wenn ich da noch nie war, wie gut kann Rostock dann tatsächlich sein? Und ich glaube schon, dass Kiel auf jeden Fall die krassere Segelhochburg ist. Also ich bin jetzt wirklich dafür, dass ich aus Flensburg komme und jetzt seit Ewigkeiten in Kiel lebe, bin ich wirklich ganz schön weit weg vom Segelgame. Das ist eigentlich ein bisschen unangenehm, da kann man fast nicht drüber sprechen. Ich glaube, Rostock ist auch viel Segeln, aber ich glaube, Kiel ist wirklich die Hochburg, was das angeht. Von daher, das könnte ich mir schon eher vorstellen. So, und jetzt Sport an, die sich Deutschland reinholen könnte. Also Deutschland war ja früher so eine richtig krasse Fechthochburg, aber das ist ja alles schon olympisch. Ja. ich weiß gar nicht, was so typisch deutsche Sportarten sind, weil Reiten und sowas, diese ganzen Sachen, die sind ja auch alle schon.
Na, ich habe ein bisschen Fußball recherchiert. Ich hab meinen klügsten Freund gefragt, und zwar ChatGPT. Und was ich wissen wollte, war im Grunde, was gibt es für Sportarten, in denen Deutschland erfolgreich ist, die aber nicht olympisch sind? Und jetzt unabhängig von so Unsinn wie Motorsport, sind da tatsächlich drei raufgeploppt, wo ich mir denke, naja, also die will ich jetzt bei Olympia nicht unbedingt sehen. Und das ist Faustball, Segelflug und Kegeln. Also offensichtlich ist Deutschland extrem gut in diesen Sportarten, die jetzt aber olympisch wahrscheinlich nicht
so schnell. Oh, aber da muss ich einhaken. Hast du dir mal ein Faustballspiel angeguckt?
Ja, habe ich.
Faustball ist schon eine krasse Sportart irgendwie. Also ja. Es ist ja eine ganz wilde Mischung aus Fußball und Volleyball, habe ich immer so das Gefühl. Ja. Ich habe bisher auch nur Ausschnitte gesehen. Vielleicht war das ein Highlight-Video, was ich geguckt habe. Und irgendwie, wenn man sich ein komplettes Spiel anguckt, ist das super langweilig. Aber was ich da gesehen habe, war schon irre. Also wie weit die Bälle prügeln und wie brachial das dazugeht. Das fand ich schon spannend.
Naja, jedenfalls schoss mir durch den Kopf, ob wir es nicht schaffen sollten, bis einem bestimmten Jahr Floorball vielleicht doch so spannend zu machen, dass bei so Olympischen Spielen 36-40 jemand beim DOSB auf die Idee kommt, wie wäre es denn, wenn wir eine Teamsportart reinholen und dadurch, dass sogar Deutschland die Nation wird, die zum Beispiel zu Olympischen Spielen Floorball reinziehen könnte. Fände ich eigentlich ganz spannend. Und die Konkurrenz, die hält sich ja in Grenzen und vielleicht gibt es da halt Unterstützung auch von aus.
Ich glaube, da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen vor American Football verstecken, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja richtig am Boomen in Deutschland. Das ist ja auch immer so, weißt du, dann sagen sie vielleicht so, komm, liebe NHL, liebe NFL, wir wollen gern noch mehr Spiele in Deutschland haben, die hier ausgetragen werden und dafür machen wir euch einmal olympisch.
Ja, das stimmt, wobei ich glaube, das Problem mit American Football ist erstens, dass es eine Sportart ist, die überwiegend passiv konsumiert wird, also da machen ja wenige das Leute stimmt, dann tatsächlich ja. aktiv mit.
Ja, ja, hast recht.
Außerdem, ich glaube, Flag Football wächst sehr stark. Ich glaube,
ja, da, weil das Leute tatsächlich aktiv spielen wollen.
Genau, und weil es da halt auch gesundheitlich nicht wirklich irgendwelche Belange gibt, die problematisch sind, und beim American Football ist es ja immer noch so ein bisschen kritisch mit diesen ganzen Gehirnerschütterungen, die ganzen Folgen,
die es da gibt. Ja, ja, das stimmt.
Naja gut, nee, ich wollte einfach so eine kleine Einleitung reinstreuen, weil ich darüber gestolpert bin und dachte irgendwie, vielleicht kümmert sich dein Heimatort darum, dass Floorball olympisch wird. Was für eine Story wäre das denn irgendwann mal?
Das wäre auf jeden Fall krass. Aber ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Sorry, das wird ein ewig langes Intro, aber ich muss nochmal nachfragen. Wie soll das denn ablaufen? Also ist das dann eine Kombi-Bewerbung mit Hamburg oder Berlin oder sowas? Oder wie soll das funktionieren?
Ich glaube, dass egal wer sich bewirbt, also wenn es zum Beispiel das Rhein-Ruhr-Gebiet ist oder wenn es Hamburg ist oder Berlin oder welche.
Also es soll schon Olympia dann in Deutschland stattfinden, aber segeln wir in Kiel, so nach dem
Motto. Genau, aber halt diese Orte haben dann halt selten Zugang zu Gewässern, die halt diese anspruchsvolleren Wassersportdisziplinen dann halt auch stemmen könnten. Und deshalb hatten Kiel und Rostock ihren Hut in den Ring geworfen und gesagt, also wenn, dann machen wir das.
Spannend. Okay, dann gehen wir langsam rüber in Richtung Floorball. Wir haben heute für euch, wie immer, ein paar News. Es sind aber gar nicht so viele. Wir sprechen über die Bundesliga. Und dann haben wir zur Abwechslung mal wieder zwei Themen des Monats. Zum einen hat Jan wieder eine kleine Oral History vorbereitet und spricht über die Prag Games. Und, wie könnte es anders sein, wir müssen natürlich sprechen über die anstehende Herren-WM. Viel Spaß! Und dann gehen wir rein in die News und davon haben wir heute gar nicht so wahnsinnig viele. Gefühlt, demnächst steht ja die WM an, haben wir schon gesagt, reden wir nachher ausführlich drüber. Gefühlt war so ein bisschen Stillruht der See, dass einfach gar nicht so wahnsinnig viel passiert ist auf dem Floorball-Markt, war so mein Eindruck zumindest. Beziehungsweise ein paar News sprechen wir nachher noch an, wenn wir dann über die WM sprechen. Aber ein paar Dinge sind passiert. Zum einen ist der Champions Cup fast ausgespielt. Es fehlt noch das Finale. Und ein Halbfinale ist noch nicht durch, aber so langsam kristallisiert sich ein Bild hier raus. Das Damenfinale wird auf jeden Fall beinhalten Torengruppen. Die haben sich durchgesetzt und sie werden vermutlich spielen gegen Pixbo. Das ist allerdings noch nicht hundertprozentig klar. Pixbo hat ein Spiel gegen Chodov gewonnen, soweit ich weiß. Auch super hoch. Ich glaube irgendwie 10-1, 9-0 oder sowas in der Richtung. Da steht noch ein Spiel aus. Und bei diesem, man muss sagen, ja gut, 9-0, das werden sie wohl nicht mehr hergeben, aber dieser Champions-Cup-Modus ist ja einfach sehr abstrus. Chodov könnte jetzt einfach im Rückspiel 2-1 gewinnen, dann gibt es die Verlängerung, dann gewinnen sie die Verlängerung und dann ist das Thema durch. Also dann sind sie doch im Champions-Cup-Finale. Von daher, so ganz gelesen ist die Messe hier noch nicht, aber es deutet auf ein Torengruppen versus Pixbo-Finale hinaus. Und bei den Herren ist das Finale auch ausgespielt, beziehungsweise also die Finalpaarung ist ausgespielt. Da wird Pixbo spielen gegen Mladá Boleslav. Also insgesamt ab Halbfinale dieses Jahr sehr Tschechien- und Schweden-lastig, der Champions Cup. Und ja, da frage ich mich immer, wie sie es machen. Aber es wäre ja theoretisch super cool, wenn Pixbo auch bei den Damen ins Finale kommen würde. Und dann könnte man das Ganze in Göteborg ausspielen, hätte ein richtig, richtig geiles Champions Cup-Event. Also so Final Four-mäßig, obwohl es ja von Anfang an gar nicht unbedingt darauf ausgelegt war. Und es steht ja auch überhaupt nicht fest, ob die IFF das so machen würde. Ich bin mir immer nicht sicher, wie hier das Heimrecht quasi vergeben wird, beziehungsweise wie entschieden wird, wo dann das Finale steigt. Aber das würde sich ja als Lösung anbieten. Das würde ich sehr cool finden, wenn es so kommen sollte.
Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es im Grunde so eine Art Rückkehr-Pixbos an die Sonnenseite des internationalen Floorballs auch ist, weil lange flogen die Kollegen und Kolleginnen so ein bisschen unterm Radar. Nach ihren glorreichen Jahren Anfang des Jahrhunderts. Und das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile definitiv die Ansage, dass sie zurück sind. Und sollte es ihnen tatsächlich gelingen, dass sie mit dem Damen- und dem Herren-Team im Finale stehen, dann, glaube ich, sind Storetta und Falun aus den letzten Jahren dann im Grunde zumindest ergänzt, wenn nicht sogar abgelöst.
Bei den Herren wahrscheinlich schon. Bei den Damen, sie müssen ja wieder gegen Torengruppen spielen. Ja. Ist wahrscheinlich same story as always. Müssen wir mal gucken, ob sie es diesmal schaffen, gegen Torengruppen einen Titel zu gewinnen. Sie tun sich damit in den vergangenen Jahren ja etwas schwer. Aber wie gesagt, sie müssen ja auch erstmal hinkommen. Also noch müssen sie erstmal das Spiel gegen Hollow gewinnen. Und dann haben wir gerade schon angesprochen, es könnte quasi durch die Hintertür zu einem Final Four kommen beim Champions Cup. Wir müssen aber auch noch kurz sprechen übers richtige Final Four, nämlich das, was wir in Deutschland hoffentlich irgendwann ausspielen können. Und dazu gibt es meines Wissens nach seit unserer letzten Folge keine wirklichen News, abgesehen davon, dass jetzt definitiv feststeht, dass es nicht in der Max-Schmeling-Halle in Berlin stattfinden wird. Das finde ich persönlich sehr schade. Gab wohl nochmal eine Abstimmung unter den Vereinen und Daka hat wohl eine knappe Mehrheit gesagt, dass sie es lieber nicht bei dem Juni-Termin machen würden, sondern soweit möglich früher. Und damit war die Max-Schmeling-Halle eben vom Tisch. Also dieser Termin im Juni war der einzige, zu dem man es hätte machen können in der Max-Schmeling-Halle. Oder der frühestmögliche und es noch später zu machen, macht ja keinen Sinn. Ja, und jetzt unabhängig davon, ob das jetzt eine sinnvolle Entscheidung ist oder nicht, haben wir schon ausführlich drüber diskutiert, will ich jetzt nicht nochmal bewerten an der Stelle, finde ich es einfach subjektiv betrachtet sehr schade, dass es wann auch immer nicht in der Max-Schmeling-Halle sein wird. Und würde mich freuen, wenn wir zum einen in den nächsten Jahren vielleicht eine Rückkehr dahin hinbekommen könnten. Und zum anderen würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr einfach trotzdem, oder nicht dieses Jahr, sondern diese Saison, nächstes Jahr, ein vernünftiges Final Four hinbekommen. Weil Stand jetzt hat man meines Wissens nach keinen Ausrichter. Man weiß nicht so ganz, wann es stattfinden soll und man weiß auch nicht so ganz, wo und unter welchen Voraussetzungen. Also ich bin gespannt.
Also was vermutlich definitiv ist, ist, dass dieses Event nicht in einer ordentlichen, großen Halle, in einer attraktiven Agglomeration stattfinden wird. Also es wird mit größter Wahrscheinlichkeit irgendeine Art von Rückkehr sein in irgendeine von diesen mittelgroßen Turnhallen, die wir im deutschen Floorball genießen dürfen und oder halt in eine eher kleinere Stadt. Und das ist natürlich, wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen, eine Art Rückschritt. Aber ja, lassen wir uns überraschen, was dort dann irgendwann ankommt. Wir bleiben so ein bisschen beim Entwicklungsthema und zwar war Florian Büchting so wach und aufmerksam und hat uns darauf hingewiesen, dass es eigentlich ganz interessante Entwicklungen bei den Mitgliederzahlen gibt. Jetzt nicht nur gesehen, nicht nur den deutschen Floorballsport betrachtet, sondern auch so ein bisschen im Kontext. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, dass wir bei diesen News jetzt einmal so ein bisschen aufpicken, wo steht denn eigentlich Floorball im deutschen Vergleich zumindest und wie entwickeln sich eigentlich diese Zahlen innerhalb des Verbandes. Ich habe mir beim DOSB hier die aktuellen Mitgliederzahlen aufgerufen für 2024 und es ist schon eigentlich ganz interessant, sich da mal so ein bisschen durchzufuchsen. Also Deutschland bleibt stabil auf dem 55. Platz. Das ist jetzt tatsächlich relativ unambitioniert. Also von hinten kommen auch nicht viel draufgedrückt. Also Squash-Verband, der wächst ein bisschen. Der ist irgendwie auf dem 58. Platz mit 11.417 Mitgliedern. Wer dann aufschließt, ist tatsächlich der Deutsche Cricketbund. Und über die habe ich relativ viel gelesen. Und da passiert gerade recht viel, weil es auch so eine neue Welle des Aufbaus gibt von zugezogenen, die im Grunde den Cricket-Sport in Deutschland nach vorne bringen möchten. Dann kommt Sportakrobatik mit 13.000, dann ist schon Floorball dran mit 14.678 Mitgliedern. Und vor uns dann nochmal hier der deutsche Rugbyverband. Der strauchelt ein bisschen, der verliert Mitglieder. Der deutsche Floorball hat knapp, ja, ich würde das jetzt so schätzen, auf ungefähr 700 Mitglieder dazu gewonnen. Also wir bewegen uns in so einem Dunstkreis ganz, ganz weit hinten und irgendwann kommen dann so Verbände wie die Eislaufunion, der Dartverband, und das sind so dann die irgendwann in den 49, 48, 47. Man bewegt sich da schrittweise hoch. Was ganz interessant ist, dass der deutsche Eishockeybund zugelegt hat, und zwar ordentlich, von knapp 23.000 auf 26.000. Also dieses Straucheln einer Sportart, die uns im Grunde relativ nahe ist, dass das irgendwie vorbei ist. Also dass die Erfolge der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft in der Vergangenheit geholfen haben. Vielleicht auch Marketingstrategien des Dachverbandes. Alles Mögliche kann es ja sein. Und wenn man dann einmal wirklich hochschießt und so in die Top-Verbände guckt, ich glaube, was interessant ist, sind insbesondere die Teamsportarten. Also über Fußball müssen wir nicht reden, das sind 7,7 Millionen Mitglieder, die es in Deutschland gibt, das ist schon Wahnsinn. Aber irgendwann kommen dann beispielsweise die Handballer und die Handballerinnen, da sind wir bei 765.000. Auch die haben zum Beispiel 30.000 Mitglieder zugelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir generell mit irgendeiner Art von Ebbe im Mitgliedersport arbeiten müssen, weil wir haben letztes Mal oder öfter sogar darüber gesprochen, dass eben so Sportarten wie Paddle oder Pickleball oder was auch immer, was Neues dazukommt, wo man sich nicht so wirklich binden muss, dass die halt so einen großen Erfolg haben. Aber das bedeutet nicht, dass unbedingt der Vereinssport darunter straucheln muss. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Wer sich das anschauen möchte, ist es relativ einfach zu finden. Man gibt einfach einen DOSB und Mitgliederzahlen 24. Dann gibt es so ein PDF, da muss man sich ein bisschen runterscrollen, das ist auf Seite 14, sind dann in dieser Rangliste 24 aller Spitzenverbände. Also ist ganz, ganz interessant, das mal zu vergleichen, auch so ein bisschen mit der Entwicklung zumindest von 2023 zu 2024. Und was damit natürlich zusammenhängt, ist jetzt die Entwicklung des deutschen Floorballverbandes als solches. Also was tut sich da eigentlich? Wer trägt da eigentlich mit welchen Zahlen bei? Das fand ich auch sehr interessant. Und zwar müssen wir uns irgendwie dessen Bewusstsein, dass es einige Verbände gibt, die dieses Wachstum, das wir jetzt haben, das ist jetzt, ich würde sagen, spärliches Wachstum. Ja, also wenn wir zurückschauen, also in den letzten 10 Jahren wuchs der Verband so im Schnitt etwas über 3%. Das ist jetzt, ich würde das jetzt nicht eine Boomphase nennen, aber gut, so ist es erstmal. Und also der größte Landesverband im Augenblick ist tatsächlich Bayern. Mit 1.897 Mitgliedern und einem jährlichen Wachstum von, oder zumindest einem letzten Wachstum von 7,37%. Und der am schnellsten wachsende Landesverband in Deutschland ist Berlin-Brandenburg mit 10,3%. Aber man muss auch sagen, es gibt Landesverbände, die stagnieren, beispielsweise Sachsen-Anhalt oder auch noch andere, wo es entweder kein Wachstum gibt oder sogar eine negative Entwicklung. Das muss man natürlich hinterfragen, woran liegt das? Warum haben manche den Weg gefunden, um zu wachsen, andere eher nicht? Oder sie konsolidieren sich auf irgendeine Art und Weise. Und was auch noch ganz interessant ist, das ist so ein, glaube ich, Wert, der sehr, sehr schwer zu interpretieren ist. Also zwischen 2022 und 2023, ich glaube, diese Zahl, die kommt immer so ein bisschen im Verzug, ist die Zahl der Vereine, die Floorball spielen, beziehungsweise die Vereine, die im Deutschen Floorballbund auch Mitglied sind, gesunken. Und zwar von 223 auf 211. Also sagen wir mal, sind 12 Vereine weggebrochen. Und das im Kontext dessen, dass eigentlich die Mitgliederzahlen steigen, ist relativ einfach, glaube ich, zu verbinden. Also die Vereine, die es schon gibt, die entwickeln sich natürlich und wachsen. Das ist ja gut und wachsen halt ein bisschen schneller, als die anderen wegbrechen. Aber wahrscheinlich muss es hier dann langfristig eine Art von Strategie geben, um wieder diese Integration in Vereine und auch die Integration der Vereine dann wiederum in den Dachverband auf irgendeine Art und Weise anzukurbeln. Also das ist so der Status quo für jetzt, für das deutsche Floorball. Und da gibt es, glaube ich, einiges zu tun. Und gerade der Vergleich, glaube ich, innerhalb des Verbandes und auch des Verbandes innerhalb des deutschen Sports sagt da einiges aus.
Ah, da steckt jetzt ja einiges drin. Ich würde mal so ein paar Punkte aufgreifen. Zum einen, was du gerade als letztes gesagt hast, von wegen sinkende Vereinsmitgliedszahlen, also dass einfach weniger Vereine Mitglied sind. Das deckt sich so ein bisschen mit den Beobachtungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe oder mit denen ich auch schon ein bisschen über die ich auch ein bisschen schon mit Leuten gesprochen habe. ich habe das Gefühl, dass so eine, also ich glaube, im Business-Kontext würde man das Konsolidierung nennen, stattfindet. Und dass sich immer mehr, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, Jan, dass sich immer mehr einfach auf die Spitzenvereine in Floorball Deutschland konzentriert. Also ganz, ganz krass merkt man das eben in dieser Region um Hamburg herum, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wo irgendwie, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, da gab es natürlich auch schon Hamburg und Schenefeld, aber es gab eben auch richtig, richtig viele Vereine, die eine gesunde Regionalliga-Mannschaft gestellt haben und so. Und ich glaube, gesunden eigenen Nachwuchsbetrieb hatten. Und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist das nach und nach immer weniger geworden. Und dass die großen Vereine, also ETV vor allem, aber auch Schenefeld, dass die halt relativ viel aufsaugen. Und dass die kleineren Vereine immer mehr zu so Zubringervereinen werden. Ich glaube, einige kommen damit relativ gut klar und kompensieren das so ein bisschen und machen dann eben viel Nachwuchsarbeit und haben auch eine Regionalliga-Truppe, aber wissen, wenn Leute irgendwie richtig, richtig gut sind und richtig ambitioniert, dann sind die halt früher oder später weg. Ich glaube, es gibt aber eben auch andere Vereine, die das nicht so richtig überlebt haben. Und beziehungsweise der Verein dann teilweise schon, aber dass die dann einfach irgendwann gesagt haben, gut, unsere Floorball-Sparte macht jetzt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn. Von daher, die Entwicklung ist, glaube ich, für die großen Vereine natürlich top. Ich glaube, in der Breite aber natürlich nicht wahnsinnig toll, weil über mehr Vereine, die du hast, über mehr Vereine, die Floorball anbieten, du natürlich auch wieder ein bisschen größere Reichweite hast und ein bisschen mehr Kinder abgreifen kannst, die irgendwie mal bei sich im Verein einfach gucken wollen, was es noch an Sport gibt. Und da ist es eben schon ein Vorteil, wenn der Verein dann auch Floorball anbietet. Und eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ich springe mal zurück auf die Mitgliederzahlen vom DOSB. Ich hätte ja gedacht, so aus dem Bauch heraus, dass so die ersten, die Top 5 oder sowas, dass das eigentlich alles Mannschaftsverbände sind. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Hast du es dir angeguckt? Also weil Top 1 ist ja klar Fußball, das war sowieso klar. Aber dann zweiter Platz, gar nicht so weit dahinter, mit 5 Millionen Mitgliedern ist ja der Deutsche Turnerbund. Dann kommt der Tennisverbund, dann kommt der Alpenverein, dann kommt der Schützenbund, dann kommt Leichtathletik und erst dann kommt Handball. Also so in der Medienlandschaft, finde ich, wird ja immer relativ viel über die Teamsportarten gesprochen. Die ganzen Einzelsportarten spielen ja irgendwie immer nur eine große Rolle, wenn irgendwie Olympia oder eine WM ansteht oder sowas in der Richtung, gerade bei Leichtathletik zum Beispiel. Aber vielleicht unterschätzt man das so ein bisschen. Also auch Tennis habe ich wahnsinnig unterschätzt, wie viele Leute einfach Tennis spielen in Deutschland.
Ja, wobei, also mich hat das nicht wirklich überrascht, weil da geht es immer so ein bisschen um diese Struktur des Sports und was da eigentlich ausgeübt wird. Und der Deutsche Turnerbund ist beispielsweise jedes zweite Kind, was irgendwo in irgendeinen Turn-AG geschickt wird, damit damit es seine Motorik
ist Mitglied, ne, ja.
entwickelt, ist ein Mitglied in einem Turnverein.
Und meistens wahrscheinlich auch die Eltern, weil es ist ja Elternkindturnen, sowas
genau,
in der Richtung wahrscheinlich.
Genau. Ja, die Eltern auch noch. Oder wenn du irgendein so einen Rentnerturnen hast, um den Rücken beweglich zu halten, das sind ja alles dann auch sofort Mitglieder. Und das passiert sehr schnell, dass eben dieser Turnerbund so stark angewachsen ist. Beim Alpenverein ist es ähnlich. Ja? Also es sind so diese Gruppen, die eben diesen alpinen Sport betreiben oder einfach wandern gehen. Und du bist dann in irgendeinem Verein drin, weil du musst ja versichert sein und jemand organisiert die ganzen Sachen für dich und du hast irgendwelche vielleicht auch noch Rabatte und so weiter und so fort. Also da organisiert man sich sehr schnell. Eigentlich müsste man diese Verbände so ein bisschen voneinander trennen und das immer nochmal im Vergleich mit Wettbewerbs- oder mit Wettkampflizenzen bringen, weil also von den Turnern stehen auch einige im Wettkampf, aber deutlich weniger natürlich als bei den Fußballern, wo im Grunde alle Lizenzierten tatsächlich auch alle in Wettkämpfen aktiv sind. Das ist, glaube ich, der Unterschied, den man da nicht sieht. Da ist beispielsweise auch auf Platz 10 ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft.
Ja.
Das muss man natürlich hinterfragen, ob die Tabelle dann so auch korrekt ist, aber eine Sache hat mich überrascht und das zeigt dann, dass es dann Deutschland auch einigermaßen gut geht. Also auf Platz 8 ist der Deutsche Golfverband mit 680.000 und auf Platz 9 ist die deutsche Reiterliche Vereinigung.
Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen, stimmt.
Ja, also da
zählen bestimmt die Pferde mit.
Ja, das musst du durch zwei teilen. Ja, genau. Also da ist, sagen wir mal, da ist noch Luft nach oben. Ja. Also da kann man noch einige aufholen.
Und was ich wirklich krass fand, ist, dass ja echt viele Verbände richtig starke Mitgliederzuwächse zu verzeichnen haben, ne? Also jetzt auch zum Beispiel Fußball, das sind ja einfach 350.000 Leute mehr als bei der letzten Zählung so zum Beispiel. Oder ja, auch Deutscher Turnerbund sind irgendwie 300.000 mehr und sowas. Also da ist ja schon offensichtlich Bewegung drin.
Das stimmt, aber man muss das auch wieder in Relation zu den Vorjahren während Corona und nach Corona sehen. Also da hat es auch so einen Dip gegeben. Der war nicht so groß. Also
das kann sein, dass das noch so
Aufholeffekte sind. Hatte, ne? Aber es ist immer noch ein Aufholeffekt. Und das erklärt ein wenig diesen Anschub.
Ja. Und letzte Anekdote, ich weiß nicht, inwieweit du Basketball verfolgst und sowas, aber Basketball hatte ja die, also die deutsche Herren- und die deutsche Damen-Nationalmannschaft hatte ja, ja einen richtigen Boom in den letzten Jahren. Und das schlägt sich hier ja auch gewaltig wieder, ne? Also 30.000 Mitglieder mehr, das ist irgendwie ein Wachstum, wenn ich das jetzt über den Daumen breche, von 12-13% oder sowas in der Richtung. Da bin ich gespannt, was da in den nächsten Jahren noch passiert, weil ich finde, der Deutsche Basketballbund ist einer, bei dem man sich im Floorball eine ganze, ganze Menge abgucken könnte. Die hatten auch, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben. Vor ein paar Jahren haben die so, oder ich müsste schon 10 Jahre her sein oder sowas, so eine Mini-Initiative ins Leben gerufen. Und zwar haben die da einmal den kompletten Jugendbasketball und wie der aussehen soll überarbeitet. Und das heißt seitdem nämlich Mini-Basketball, also nicht Kinder oder sowas, sondern einfach Mini. Finde ich ganz sympathisch. Und angeblich sind diese Sachen, die man jetzt im Basketball sieht, diese ganzen Erfolge und so, schon erste Auswirkungen von diesen ganzen Umstrukturierungen in der Jugendausbildung und sowas. Und da ging es eben vor allem darum, einfach super, super viele Kinder an die Sportart heranzuführen und in der Sportart zu halten. Total unabhängig davon, ob die alle irgendwann gut werden sollen oder nicht. Es ging wirklich nur darum, wie bekommen wir viele Kinder dazu, Basketball zu spielen und auch dem Basketball treu zu bleiben, so. Nach dem Motto, die Spitze regelt sich dann schon von alleine, wenn irgendwann genug dabei sind. Und ja, also da werde ich gespannt sein. Der nächste Platz, Deutscher Basketballbund, ist jetzt gerade 16. Platz 15 ist der Deutsche Volleyballverband, aber noch mit irgendwie fast der doppelten Mitgliederanzahl. Also bis sie da tatsächlich einen Platz nach oben gehen, dauert es wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Aber da bin ich gespannt auf die nächsten Mitgliederzahlen, die veröffentlicht werden.
Ja, genau. Also zum Vergleich, wie gesagt, Basketball 274.000 und Floorball 14.000 ist deutlich weniger. Und ich stimme absolut mit dir überein. Das Interessante auch beim Basketball ist ja jetzt unabhängig vom Fußball. Fußball ist, glaube ich, immer noch was ganz anderes. Aber das ist ja der einzige globale Teamsport, der tatsächlich wirklich weltweit ordentlich vermarktet wird. Ja. Also du hast ja nichts anderes. Handball ist super regional, Volleyball ist auch spezialisiert auf gewisse Länder und was halt im Basketball passiert, auch gerade durch den Drive der NBA und das ist ja gerade in der heutigen Medienlandschaft und ich glaube für die jüngeren Generationen natürlich viel einfacher zu greifen und viel besser mitzuarbeiten, um halt diese gerade jüngeren Zielgruppen da halt reinzuholen. Also auf jeden Fall, ja.
Okay. Und dann wären wir, glaube ich, für heute auch schon durch mit unserer News-Sektion und springen rüber zu What's Up Bundesliga. Und nachdem wir die letzten paar Folgen sehr, sehr ausführlich immer über die Bundesliga gesprochen haben, ich glaube, unsere letzte Folge war fast ausschließlich Bundesliga, halten wir es diesmal kurz, weil wir ja noch ein bisschen was anderes auf dem Zettel haben. Und tatsächlich ist der Titel WhatsApp Bundesliga ein wenig irreführend. Wir möchten nämlich auch noch kurz sprechen über den Pokal. Aber das ist ja sehr nah an der Bundesliga, sage ich jetzt mal. Und zwar wurde die dritte Runde des Floorball-Deutschland-Pokals bei den Herren ausgespielt. Zur Erinnerung, die dritte Runde ist immer die erste Runde, wo die Erstligisten einsteigen. Und mein Fazit, ich bin da mal schonungslos ehrlich, von der Runde war, dass sie super langweilig war. Also ich fand schon die Auslosung total langweilig. Die Auslosung hat ja ergeben, dass, glaube ich, 10 Erstligisten gegen unterklassige Teams spielen. Und es gab nur ein einziges Erstliga-internes Duell. Das war Schenefeld gegen den MFBC Leipzig. Ja, und in dieser Pokalrunde selbst gab es dann keine einzige Überraschung. Also die einzigen Überraschungen war, dass, glaube ich, zweimal sehr knappe Ergebnisse war und zwei Erstligisten einigermaßen gestrauchelt haben. Nämlich die Berlin Rockets haben in Kiel gespielt bei den Baltic Storms und lagen, ich glaube, nach einem Drittel mit 2-6 zurück und nach dann noch ein paar Minuten mehr mit 4-8 oder sowas in der Richtung. Haben es hinten raus aber gedreht bekommen und 11-9 gewonnen. Also das Klassische mit einem blauen Auge davongekommen, kann man da wohl sagen. Und dann hat Kaufering noch in Rooksel gespielt und lag hier auch 2-4 zurück. Hat am Ende dann aber auch 7-5 gewonnen. Von daher, wie gesagt, es gab aus meiner Sicht keine einzige Überraschung. Die Überraschungen waren halt nur knappe Ergebnisse. Es gab auch, also auch Leipzig-Schenefeld gab es keine Überraschung. Da hat Leipzig gegen uns, ich glaube, 9-1 war es am Ende gewonnen. Das war relativ diskussionslos, die Nummer. Fand ich ein bisschen schade. Also von Auslosung bis zur Runde selbst. Ich finde es immer cool, wenn es im Pokal ein paar Überraschungen gibt. Und ich finde auch schon, dass wenn es dann ins Final Four geht, ist es schon am attraktivsten, wenn nur Erstligisten dabei sind oder vielleicht drei Erstligisten und Spitzen-Zweitligist oder sowas in der Richtung. Wenn es ein Regionalligist bis ins Final Four schafft, dann ist es häufig viel irgendwie aufgrund von Losglück oder sowas in der Richtung. Und im Final Four sind dann eben noch wahrscheinlich drei Favoriten dabei. Und dann gibt es einmal Klatsche und das ist immer nicht so wahnsinnig spannend anzusehen. Von daher, wenn es hinten raus nur noch Erstligisten sind, dann finde ich das schon cool. Aber eigentlich finde ich die ersten Pokalrunden immer deutlich spannender, wenn sich Erstligisten gegenseitig rausschießen und sich die Hoffnung nehmen, wer denn dieses Jahr ins Final vorkommen könnte und sowas. Und das ist halt nicht passiert. Und jetzt sind in der nächsten Pokalrunde sind immer noch 11 Erstligisten vertreten und nur 5 unterklassige Teams. Das finde ich ein bisschen, naja. Die nächste Pokalrunde, das ist dann das Achtelfinale, wird gespielt im Januar. Ich glaube 25. oder sowas um den Dreh. Und da steigen dann auch die Damen ein. Bist du noch intern vernetzt bei Berlin, Jan? Hast du so ein bisschen mitbekommen, was da in den WhatsApp-Gruppen und so herging, als die Rockets fast gegen die Storms rausgeflogen sind?
Ja, ich glaube, da stand so ein bisschen Lethargie. Also die waren da irgendwie unbeeindruckt. Die meinten, ja, haben wir halt schlecht angefangen und spielst du halt draußen. Und ja, dann stand es 4-8 und dann haben wir halt angefangen zu spielen und haben wir halt klar gewonnen. Gut, man kann sich das Glück auch einreden. schön, dass sie weiter sind. Ich glaube, das Straucheln, was, glaube ich, hauptsächlich mit der Defensive zu tun hat im Augenblick, ich glaube, da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über die erste Liga reden. Ich glaube, das hat sich dann einfach im Pokal auch wieder gespiegelt. Und, aber gut, am Ende gab es ja ein Happy End.
Ja, aber so eine gesunde Portion Selbstverständnis ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also man muss ja nicht jedes Mal den kompletten Baum anzünden, nur weil das Spiel knapp ausgeht. Okay, dann springen wir rüber in die Bundesliga der Damen. Und da kristallisiert sich immer weiter der MFBC Leipzig dieses Jahr als klarer Topfavorit raus, hat jetzt das zweite Spitzenduell mit den ETV Lady Piranhas hinter sich, haben auch das gewonnen. Also stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze mit, ich glaube, 8 Spielen, 8 Siegen. Jo, 24 Punkte ohne Punktverlust. Torverhältnis von 65-13. Also die kriegen im Schnitt weniger als 2 Gegentore pro Spiel. Das ist schon relativ beeindruckend aus meiner Sicht. Und die Lady Piranhas relativ knapp dahinter. Die haben 6 Punkte weniger, was natürlich bei 8 Spielen 2 Niederlagen mehr als Leipzig klingt erstmal doll. Aber die beiden Niederlagen waren eben gegen Leipzig. Von daher ist das aus meiner Sicht so ein bisschen wahrscheinlich die voraussichtliche Finalpaarung. Außer so Vereine auf Platz 3, Platz 4, so Dümten oder Bonn können da noch ein Wörtchen mitreden. Dümten scheint sich jetzt gerade auch mehr und mehr zu finden. Ich glaube, da war gerade anfangs der Saison vieles, was ich neu sortieren musste und so, weil eben mit Annalena Best die Go-To-Spielerin nicht mehr da war. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Vainona Jüngs sich immer mehr in ihre Rolle findet. Die hat jetzt 8 Spielen, 26 Scorerpunkte und steht damit 7 Punkte vorne in der Scorer-Tabelle.
Ja, mich hat es auch gefreut für die Berliner Damen, beziehungsweise die Berlin-Brandenburgischen Damen. Die haben nämlich ihren ersten Sieg reingeholt. Die haben zu Hause gegen Wernigerode gewonnen mit 7-3 und hatten davor, und das fand ich fast schon beeindruckender, wir haben ja schon mal über dieses knappe Spiel gegen Dümpten gesprochen, die haben tatsächlich zu Hause gegen Hamburg nur 5-6 verloren. Und ich glaube, wenn wir uns noch daran erinnern, mit welchen Ergebnissen es letztes Jahr voranging, ist das schon eine ganz spannende Entwicklung, finde ich. Und auch jedenfalls auch sehr, sehr gut für die Bundesliga, dass die Spiele so knapp sind. Erlensee übrigens in Bonn 1-2 verloren. Also das wird alles enger und ich glaube, das tut der Liga gut.
Habe ich auch das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass die Liga ein bisschen enger zusammengerückt ist und insgesamt nicht mehr so die krassen Unterschiede bestehen wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir ja diese Geschichte, die Top 4 waren eigentlich unschlagbar für alle Teams darunter. Und diese Saison ist es schon alles ein bisschen durchmischter, habe ich den Eindruck. Das ist cool zu sehen. Dann gehen wir rüber in die erste Bundesliga der Herren und wir haben gerade drüber gesprochen, letzte Saison gab es eine klare Top 4 bei den Damen, aus meiner Sicht gibt es dieses Jahr, wir haben jetzt ja schon relativ viel von der regulären Saison gesehen, ich glaube 14 von 22 Spielen haben die meisten Teams gespielt, gibt es dieses Jahr eine sehr, sehr klare Top 5, das sind Bonn, Leipzig, Hamburg, Chemnitz und Weißenfels. Und dahinter kommt dann der Rest. ich finde, die Differenzen zwischen den Teams kann man teilweise fast besser sehen, wenn man sich ein bisschen ein Beispiel an den amerikanischen Sportarten nimmt. Da geht es ja immer gar nicht um Punkte oder sowas in der Richtung, beziehungsweise schon in der NHL schon, aber ich rede jetzt von NBA und NFL. Da geht es ja immer nur darum, wie viele Spiele hast du gewonnen, wie viele Spiele hast du verloren. Und Bonn thront da relativ deutlich an der Spitze. Ich glaube, die haben, wenn man nach dieser Rechnung geht, eine Bilanz von 14-2. Aber dahinter wird es halt ganz, ganz eng. Der MFBC Leipzig steht dann auf Platz 2 mit einer Bilanz, wenn man so will, von 10-4. Und auf Platz 5 steht Weißenfels mit einer Bilanz von 9-5. Also da wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen was sortieren und verschieben bis Ende der Saison. Aber aus meiner Sicht sind das auf jeden Fall die 5 Teams, wo man sagen kann, die spielen den Titel unter sich aus. Dahinter stehen in der Tabelle dann Dresden und Schenefeld. Aber ich glaube, da gibt es dann einfach qualitativ so den einen oder anderen Unterschied. beide Teams haben gezeigt, dass sie für Überraschungen gut sind dieses Jahr, aber ich glaube, in der Serie würde es dann schon eng werden, gerade wenn man jetzt das Playoff-Bild einmal ziehen würde. Da würde Schenefeld gegen Leipzig spielen und Dresden würde gegen Hamburg spielen. Wenn das alles so bleibt, dann hat Dresden da wahrscheinlich ein bisschen Upset-Potenzial. Die haben, glaube ich, schon ein Spiel gewonnen gegen Hamburg dieses Jahr und das andere war sehr, sehr knapp. Aber insgesamt würde ich sagen, Stand jetzt machen die Top 5 den Titel unter sich aus.
Ja, ich finde es schon ganz spannend, wie, ich will nicht sagen, wie tief Weißenfels gesunken ist. Also das gar nicht. Da sind da 2-3 Runden und plötzlich sind sie Zweiter und wir wissen ja, wie Weißenfels leistungstechnisch immer nochmal aufholen kann. Aber ich glaube, Platz 5 so spät in der Liga-Phase, glaube ich, kann ich mich nicht erinnern in den 21 Jahren, die ich im deutschen Fußball unterwegs bin. Ich glaube, so eine Aufholjagd stand ihnen noch nie bevor. Das ist das eine. Und das andere war das 3-13 zu Hause gegen Chemnitz. Also das war schon eine ordentliche Klatsche. In der Höhe kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass es je so eine hohe Niederlage gegeben hätte. Also das ist ganz spannend mal zu sehen, dass Weißenfels, glaube ich, in so einer Drucksituation ist, wo sie jetzt nicht nur einfach mal lässig darauf vertrauen können, dass sie dann sowieso am Ende aufholen, sondern ich glaube, da gibt es schon einiges an Arbeitsbedarf.
Mhm. Ja, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass ich Weißenfels jemals außerhalb der Top 3 gesehen habe, glaube ich. Zumindest nachdem irgendwie so die ersten 3-4 Spieltage oder sowas in einer Saison gespielt waren. Also ich habe das Gefühl, Weißenfels war eigentlich immer unter den Top 3 Teams. Von daher ist es schon richtig ganz spannend. Sie können natürlich immer noch landen, aber Weißenfels ist schon merkwürdig instabil diese Saison, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel auch das Ergebnis gegen Holzbüttgen gesehen hast.
Ja.
Da lagen sie ja auch 0-4 hinten oder sowas in der Richtung, glaube ich, und 1-5 oder sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sie haben es dann am Ende ja noch gedreht bekommen. Und daher, da muss man auch einfach sagen, die Qualität ist schon ohne Frage da. Aber es ist eben merkwürdig, dass da so unrunde Spiele dabei sind. Das kennt man gerade von Weißenfels, finde ich nicht. Ich finde, Weißenfels hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie eben ihren Stiefel runterspielen können und dann extrem schwer zu schlagen sind. Und das scheint dieses Jahr nicht so ganz der Fall zu sein. Ja, und das mit dem Ergebnis von Chemnitz fand ich auch sehr amüsant, weil Chemnitz und Weißenfels haben ja letztes Jahr eine Playoff-Serie gespielt. Da hat Chemnitz, glaube ich, eins der Spiele gewonnen. Und dann war auf Social Media so ein Post, das war irgendwie der zweite Sieg ever gegen Weißenfels, wenn ich mich richtig erinnere. Dann haben sie diese Saison in Chemnitz gegeneinander gespielt. Da hat Chemnitz in Verlängerung gewonnen. Das war dann ja scheinbar der dritte Sieg. Das war ganz, ganz knapp. Und jetzt einfach so 13-3. Ich glaube, über die Entwicklung ist man in Chemnitz vielleicht auch ein bisschen verwundert und hat sich da einfach so ein bisschen hinterm Ohr gekratzt und sich gefragt, nanu. Aber Chemnitz finde ich super stark diese Saison. Also ich habe das Gefühl, die sind auch nicht so extrem gut in die Saison gestartet. Ich glaube, gerade mit so vielen neuen Legionären ist immer so ein bisschen, da gibt es immer so eine gewisse Findungsphase. Aber die spielen auf der einen Seite super variabel und auf der anderen Seite super zielstrebig. Also die, finde ich, sind ganz, ganz schwer zu bespielen. Die sind für mich so ein bisschen der Geheimfavorit aktuell.
Ja, und du hattest vorhin so diese Zahlenvergleiche, diese Statistik angesprochen, die vielleicht mehr sagt, als man denkt. Also gerade bei Bonn, wir hatten es ja schon in einer der Folgen angesprochen, da sind wir jetzt bei 155 Toren aus 16 Spielen, also knapp unter 10 Tore pro Spiel. Mhm. Das ist eine Aussage. Und wiederum auf der anderen Seite der Skala, ich habe geguckt, die vermeintlich schwächste Defense, die gibt es leider in Berlin. Also da sind 123 Gegentore in 15 Spielen gefallen. Also da sind wir auch irgendwo bei Pi mal Traum, sind das 8 Gegentore so ungefähr pro Spiel. Ich glaube, es sagt einiges darüber aus, wo die Teams stehen und was sie dann letztendlich auszeichnet oder noch daran hindert, nach vorne zu kommen. Wir haben auch gesehen, das muss ich dann auch leider ansprechen, Schenefeld hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen in so einem Bereich gefunden, wo man, glaube ich, wenn man vor der Saison gesagt hätte, da werdet ihr euch einpendeln, dann hättest du das wahrscheinlich mit beiden Händen umarmt, oder?
Ich hätte es als realistisch betrachtet.
Okay, gut. aber ich meine jetzt nur, es ist jetzt nichts Schlechtes.
Für mich stimmt beides.
Genau.
Also ich habe das nicht komplett unrealistisch gefunden, dass wir uns da in der Nähe von dieser Platzierung wiederfinden. Es ist natürlich trotzdem sowas, wenn wir da am Ende der Saison immer noch stehen, sind wir super, super happy. Also aus unserer Sicht ist es immer noch so, dass wir gegen die Playdowns spielen und dass wir uns bis zum Ende echt zusammenreißen müssen, um wirklich in den Playoffs zu landen. Ja, das ist eben so ein bisschen der Anspruch. Ich glaube, das ist auch vollkommen okay als Aufsteiger, ohne irgendwie groß ausländische Verstärkung oder sowas in der Richtung. Von daher, ja, es stimmt beides. Also ich finde nicht völlig unverdient und unberechtigt, wo wir da stehen. Ich würde am Ende der Saison trotzdem super happy sein, wenn wir da landen.
Dann hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch über Florian Weißkirchen gesprochen und über seine überragende Saison. Und bevor du das so ein bisschen aufdröselst, wollte ich eine Sache nachholen. Und zwar hatte ich die Frage gestellt, wann hat es denn eigentlich den letzten Deutschen gegeben, also den letzten deutschen Spieler, der in der ersten Liga die Topscorer-Krone erobert hat. Und ich musste tatsächlich lange suchen und Asche auf mein Haupt. Es hat mich überrascht, dass ich mich daran nicht erinnern konnte. Aber es war tatsächlich, zumindest laut Unihockey CH, ich erkläre auch gleich warum, Andreas Galert, und zwar 2006, damals im Dienste der SG Hohenmölsen. Darüber kann man irgendwann mal anders erzählen, wie es zu einem solchen Verein kam. Aber 85 Scorer-Punkte gab es damals. Er ist Topscorer geworden und auch im Jahr davor, also auch in der Saison 2004-2005 war Andreas Topscorer. Ging damals zum UHC Uster in die Schweiz, also 2006. Und deshalb gab es eben diesen Bericht bei Unihockey CH, wo er vorgestellt wurde, wo es dann hieß, dass er die Scorer-Wertung gewonnen hat. Und seitdem hat es niemanden gegeben. Also knapp 20 Jahre wären vorbeigegangen, sollte es Florian über die Linie drücken können. Und im Augenblick muss ich sagen, da müsste er sich schon die Augen zubinden und rückwärts übers Feld laufen, um da noch in eine Gefahr zu
kommen. Sagen, da müssen die Kollegen Luca und Kivinen mal entspannte 35 Punkte aufholen und Flo muss aufhören zu scoren. Dann könnte es noch eng werden. Aber es sieht danach aus, als würde Flo die Scorer-Krone holen. Ich habe auch noch eine kleine Anekdote, das wollte ich dir eigentlich schon so erzählt haben, aber jetzt erzähle ich sie im Podcast, das ist eigentlich noch viel cooler. Wusstest du, dass Andreas Galert immer noch Floorball spielt?
Naja, ich habe ihn so ein bisschen verfolgt, als er noch da war. Er ist ja dann so ein bisschen die Ligen runter, ist dann, glaube ich, Spielertrainer geworden, hat dann kurz mal aufgehört zu spielen. Kann sein, dass er immer noch spielt. Der ist ja auch nicht so viel älter als ich. Ich glaube sogar, der ist jünger als ich.
Das mag sein. Ich kann dir sagen, wo er spielt. Er spielt nämlich bei Laupen in der Schweiz. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Liga das ist. Das könnte erste oder zweite Liga sein. Und da hat er mit jemand anderem kurzzeitig zusammengespielt, oder ich glaube ein Jahr lang oder sowas in der Richtung, der sich auch relativ weit oben auf der Scorerliste findet. Weißt du, wer das ist?
Also ich weiß, dass er mit Kenny Rauzio gut befreundet war, der damals für Wernigerode gespielt hatte und dass die dann auch mal zusammen in der Schweiz unterwegs waren. Aber vielleicht kommst du mit jemandem
anderen. Es ist tatsächlich Frederik Thiele.
Oh.
Oh. Spannender Zufall, oder? Oh, weil ja, wir letztens noch drüber gesprochen haben und ich dir gesagt habe, ja, Freddy war ja auch mal in der Schweiz und sowas in der Richtung. Und ich glaube, in der letzten Folge haben wir auch schon über Andreas Galert gesprochen, weil wir so dachten, es könnte sein, dass der mal Topscorer war. Und dann kam Freddy beim Training einfach bei mir an und meinte, hey, ich kannte den gar nicht, aber den Namen, du gesagt hast, mit dem habe ich bei Laupen zusammengespielt.
Ja, das sind gerade diese Geschöpfe aus der deutschen Floorball-Historie, wo wir so ein bisschen bemängelt haben. Schade, dass man sie ja fast vergisst. Also ich glaube, die jüngere Spielergeneration, wenn du da als Andreas Galert sagst, wenn sie sagen, keine Ahnung, wer das ist, aber vor 20 Jahren war das im Grunde der Überspieler und auch der erste und vielleicht sogar noch immer noch einzige Spieler, der aus der Bundesliga in eine andere Liga gegangen ist und dort tatsächlich auch an der Spitze mitgespielt hat. Der hatte, glaube ich, als er dann gewechselt ist, ich weiß nicht, ob das noch für Uster war oder schon für Grasshoppers, ich glaube für Grasshoppers, hat er auch eine 30-Tore-Saison in der ersten Liga abgeliefert, war, glaube ich, sogar einer der Top-Torschützen. Also das ist schon eine ordentliche Karriere gewesen und eigentlich müsste man solche Namen kennen. Aber das machen wir irgendwann so ein Special zu so
Namen, die man kennen muss. Oh, das ist eine gute Idee tatsächlich, ja, das stimmt. Ja, und Freddy sagte übrigens, der ist immer noch gruselig gut. Also er läuft wohl nicht mehr so unendlich viel. Aber er meinte, man konnte schon ganz gut mit ihm zusammenspielen. Naja, dann wissen wir ja, haben wir ja vielleicht endlich abschließend geklärt, wo Freddys Scorer-Gen herkommt. Vielleicht hat er das einfach von Andreas Galert mitgenommen. Aber wir wollten noch kurz über Flo Weißkirchen sprechen. Und zwar, ich muss ganz ehrlich sein, ich fand Flo in den letzten 2-3 Saisons immer so ein bisschen overrated. Also, das mag jetzt einigermaßen ketzerisch wirken, aber ich hatte immer das Gefühl, er hat halt brutale Scorer-Werte. Aber ich fand auch, dass es so ein paar Sachen gab, die er einfach nicht so wahnsinnig gut konnte. Also, ich fand, er war noch nie der beste Defensivspieler. Ich fand, er war noch nie so krass athletisch. Und ich weiß nicht, was da irgendwie seit Ende letzter Saison oder in der Sommerpause oder so passiert ist. Aber ich finde, der ist ja auch nicht mehr wahnsinnig jung, der Kollege, also ich glaube Mitte 20 oder sowas in der Richtung. Wahnsinnig jung im Sinne einer normalen Floorball-Karriere, meine ich, ne? Weil da geht es bei den meisten ja so nach und nach dem Ende entgegen, haben wir ja schon mal besprochen, dass die meisten irgendwie mit 27, 28 aufhören. Aber der hat, finde ich, nochmal eine richtig, richtig krasse Schippe draufgelegt. Also er ist viel dynamischer als noch vor ein paar Jahren und früher ist er ja einfach extrem über diesen Schlenzer gekommen, so von wegen, ja, also entweder schießt er halt oder er macht aus dem Schlenzer quasi eine Vorlage. Das hat er immer noch, Aber ich finde, er hat sein Spiel auch viel besser ausbalanciert. Und ich finde, es ist auch häufig so bei so Leuten, die richtig, richtig krass schießen können. Alexander Galante Karlström war dafür auch immer ein Beispiel in Schweden. Der nimmt sich dann halt irgendwie pro Spiel 25 Abschlüsse und dann schießt er halt 5 Tore. Aber wenn man sich überlegt, dass sein Team insgesamt nur 45 oder 50 Mal geschossen hat in dem Spiel und der halt die Hälfte der Abschlüsse hatte, dann war das immer gar nicht mehr so beeindruckend. Und das, finde ich, ist bei Flo eben auch überhaupt nicht so. Also ich finde, er ist viel besser geworden in dieser ganzen Geschichte, Spiel gestalten und dann eben Abschlüsse nehmen, wenn es sinnvoll ist und nicht einfach so, oder wie man es im Basketball auch mal sieht, dieses Volume-Shooting, weißt du? So, ich hau jetzt einfach mal den Ball in Richtung Korb und irgendwann wird er dann schon reingehen, sondern ich finde, der ist da wirklich richtig gut, auch was Entscheidungsfindung und so angeht, geworden. Wir haben ja keinen MVP im Floorball, beziehungsweise es wird keiner gewählt, aber wenn es einen geben würde diese Saison, dann könnte man den wahrscheinlich jetzt schon Flo mit beiden Händen in die Hand drücken. Ich habe auch nochmal so ein paar andere Sachen rausgesucht, weil mir aufgefallen ist, dass er diese Saison zum einen auch noch keine Strafe bekommen hat, keine einzige, und auch noch kein Spiel verpasst hat. Habe ich so ein bisschen überlegt, wann er denn eigentlich das letzte Mal ein Spiel verpasst hat. Die Saison ist ja jetzt nicht unbedingt kurz mit 22 Spielen und so. Und ich habe jetzt nicht unbedingt Pokal und Playoffs geguckt, aber er hat die reguläre Saison zumindest immer komplett durchgespielt. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich tatsächlich gefunden habe, dass er ein Spiel verpasst hat, war in der Saison 2020, 2021, die ja irgendwie schon im Herbst abgebrochen worden ist. Da hatte er dann vermutlich Corona oder so und konnte deshalb nicht an dem Spiel teilnehmen. Aber ansonsten scheint er auch nie verletzt zu sein, nie erkältet zu sein. Also insgesamt richtig, richtig krasses Gesamtpaket. Und ich weiß nicht, ob wir in Floorball Deutschland schon mal eine 100-Punkte-Saison hatten. Ich glaube, wir hatten noch nie eine. Man muss auch sagen, wir hatten ja bis vor kurzem 18 Saisonspiele und nicht 22, dadurch, dass die Liga größer geworden ist nach Corona. Von daher ist es jetzt natürlich ein bisschen einfacher. Aber wäre natürlich trotzdem krasses Achievement, wenn er das schaffen würde. Es ist nicht ganz unrealistisch. Sein Punkteschnitt ist aktuell 4,56 und er müsste in den verbleibenden Spielen einen Punkteschnitt von 4,5 schaffen. Dann würde es klappen mit der 100-Punkte-Saison. Ich glaube, sie spielen aber noch gegen die ganzen Top-Teams. Also ich glaube, sie spielen noch gegen Weißenfels, Leipzig, Hamburg. Von daher, das wird wahrscheinlich einigermaßen schwierig.
Ja, das ist so zwei, drei interessante Sachen angesprochen. Das erste ist interessant, ich habe nie darüber nachgedacht, also ein starkes Immunsystem ist eine Voraussetzung für einen guten Topscorer.
Jan, Availability is the best ability.
Absolut. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das andere ist mit dieser 100-Punkte-Saison, ich glaube mich zu erinnern, dass es mal eine Saison gab, wo Mikko Reuner.
Ah, ich wollte gerade sagen, wenn, dann war es Mikko Reuner, ja.
Irgendwann mal diese 100er gebrochen hat und da gab es tatsächlich auch ein bisschen weniger Spiele. Also da gab es aber natürlich dann auch so ein bisschen Fallobst in der Liga, wo du dann mehr deine Punkte sammeln konntest. Andererseits, Flo sammelt ja gegen manche Mannschaften hier jetzt auch seine 7-8 Punkte. Pro Spiel, wenn die gerade mal Pech haben. Also das kann er ja auch. Also das kann er auf jeden Fall aufholen. Ich wollte bestätigen, was du gesagt hast. Ich fand ihn tatsächlich in den Jahren davor, obwohl er gut performt hat und gute Punkte gesammelt hat, spielerisch relativ unspektakulär und vor allen Dingen, ich fand ihn sehr abhängig von der Rolle, die er in Bonn gespielt hat. Also er war dann halt dort, wo er war, hat er sich so wohl gefühlt. Da ist er viel flexibler, viel variantenreicher geworden. Und das finde ich in einem Kontext sehr spannend, und zwar für seine Rolle in der Nationalmannschaft. Weil ich glaube, das war ein Grund, warum er sich in der Nationalmannschaft lange nicht durchgesetzt hat, weil er eben es gewohnt war, eben diese, ich will jetzt nicht sagen One-Man-Show, aber diese ganz spezielle Rolle zu spielen, die ihm dann halt in Bonn sehr gut lag, aber in einem halt systematisch flexibleren System oder etwas, wo du halt ein bisschen anspruchsvoller dich positionieren und bewegen musst, ist es dann halt eine ganz neue Herausforderung für ihn gewesen. Und ich glaube, jetzt ändert sich auch das und deshalb habe ich relativ große Hoffnung. Jetzt legen wir natürlich sehr viel Gewicht auf seine Schultern, aber ich habe auch schon die Hoffnung, dass er für die Nationalmannschaft dann langfristig auch eine wichtige Rolle gespielt wird, als er das in der Vergangenheit getan hat.
Ja, bin ich auch gespannt. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, und dann reden wir über die zweite Hälfte der Tabelle jetzt einfach nicht ganz so ausführlich. Ich habe mir nur noch kurz als Fazit aufgeschrieben, der Strichkampf in Anführungszeichen, so nennen sie es glaube ich immer in der Schweiz, also quasi den Kampf um die ganzen Platzierungen in der Nähe vom Strich, wo dann die Playoffs beziehungsweise die Playdowns entschieden werden. Das könnte noch sehr, sehr eng werden. Also Schriesheim und Kaufering, ich glaube, die sind zu weit weg. Ich vermute, die bleiben unten drin. Aber wie gesagt, ich glaube, Schriesheim wird noch ziemlich viele Punkte holen, dadurch, dass sie noch so viele Heimspiele haben. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie nach noch den ein oder anderen vermeintlichen Favoriten im Spiel zum Straucheln bringen. Holzbüttgen ist mittlerweile, die haben sich relativ gut gefunden. Die Tordifferenz spricht ja auch dafür, dass sie vielleicht eher nicht gegen in die Playdowns wollen. Berlin, hast du schon gesagt, die müssen ihre löchrige Schweizer Käse-Defensive hinten so ein bisschen in den Griff bekommen. Also schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall noch super, super spannend, glaube ich, wer dann am Ende tatsächlich in die Playoffs oder in die Playdowns kommt. Wir haben ja quasi letzte Folge auch schon den Abgesang auf die jetzigen Bottom-4-Teams angestimmt. Vielleicht war das ein bisschen verfrüht. Müssen wir mal schauen. Und dann rutschen wir noch ganz kurz rüber in die zweite Floorball-Bundesliga der Herren. Da habe ich tatsächlich nur pro Staffel einen Satz vorbereitet. In der Nordwest-Staffel, das Bild, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, bestätigt sich eigentlich auch gewohntes Bild aus den letzten 2-3 Jahren. Lilienthal pflügt einfach durch die Liga. Also haben aktuell, ich glaube, ungefähr 10 Tore pro Spiel geschossen und ich glaube, weniger als 4 kassiert. Alle Spiele bisher gewonnen, die meisten auch diskussionslos. Und ich glaube, mit Louis Moes hat sogar einer der besten Spieler bei denen noch gar nicht so richtig in die Saison gefunden. Ich glaube, der Junge hat sich relativ früh in der Saison verletzt. Von daher ist es auch nicht so, als würden die im Laufe der Saison nicht vielleicht noch den einen oder anderen in Anführungszeichen Neuzugang dazu bekommen und vielleicht nochmal ein bisschen stärker werden. Also muss man mal schauen. Und in der Südoststaffel hat sich diese Zweiteilung der Liga, also quasi diese 5 Top-Teams und diese 5 nicht so guten Teams, das scheint sich tatsächlich so zu bewahrheiten. Ich habe einmal geguckt, der Abstand von Platz 1 bis zu Platz 5 sind 6 Punkte. Dann der Abstand von Platz 5 auf Platz 6 sind 8 Punkte. Und dann der Abstand von Platz 6 auf Platz 10 sind wieder nur 6 Punkte. Also auch da muss man mal gucken, sind noch viele Spiele zu spielen. Mal schauen, wo dann am Ende die ganzen Teams landen. Aber ja, würde mich wundern, wenn sich da an dieser grundsätzlichen Konstellation zwischen den 5 Top-Teams und den 5 unteren Teams nochmal ein bisschen was ändert. Okay. Das soweit zu den News der deutschen Ligen und zum deutschen Pokalwettbewerb. Und dann hast du wieder was Kleines für uns vorbereitet, Jan.
Ja, genau. Ich darf ja nachreferieren von den Prague Masters Games oder wie am Ende der Titel war. Und zwar ist es das Turnier für, sagen wir mal, erfahrenere Spieler, ja, die schon mal ein paar Spielchen auf dem Buckel haben, und zwar ab 35 Jahren, 40 Jahren, 45 Jahren und so weiter und so fort. Und da haben wir uns das erste Mal aufgemacht. Ich muss vorab sagen, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber das Spannende ist ja, wenn man aus Berlin nach Prag fährt und mit dem Zug fährt, das ist eine wunderschöne Zugstrecke, ich weiß nicht, ich will immer darauf achten, es gibt eine Happy Hour. Eine Happy Hour bedeutet, alles kostet die Hälfte. Und diese Happy Hour, also die Zeit lässt sich sehr schwer definieren, weil diese Happy Hour fängt an, wenn man die deutsche Grenze überfährt und in Tschechien ankommt. Dann ist Svíčková und die Haxe nur noch halb so teuer. Und auch das Bierchen ist ein bisschen günstiger. Also immer darauf achten, erst hinter der tschechischen Grenze bestellen. Ab Děčín. Wichtige Info. Übrigens, schaffen die diesen wahnsinnig geilen Restaurantwaggon ab. Also da wurde ja immer, in diesem Waggon wurde ja gekocht. Es wird ja jetzt nicht mehr, es wird nur noch aufgewärmt, so ein bisschen Deutschland-Style. Das ist ganz traurig. Na, egal.
Jetzt fährst du noch weniger nach Tschechien, als du es eh schon gemacht hast.
Ja, genau. Jetzt fühle ich mich überhaupt nicht mehr motiviert. Ja. Na, aber das Turnier jetzt auf jeden Fall war sehr unterhaltsam. Wir haben einen großen Fehler gemacht, das haben wir im Nachhinein festgestellt. Also eigentlich muss man sich für die plus 40 Kategorie anmelden. Also das ist viel, viel spannender, sind viel, viel mehr internationale Teams dabei. Und bei dieser plus 35 Kategorie, das sind sehr viele auch so tschechische Teams, die sind eigentlich noch als Vereine aktiv. Also es ist das Niveau zwischen diesen 35 und 40 ist sehr, 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 sehr groß, also dieser Unterschied. Und auch das Facettenreichtum ist so ein bisschen in dieser älteren Altersklasse interessanter. Aber um es kurz zu fassen, es war wunderbar. Wir haben es tatsächlich irgendwie geschafft, obwohl wir sehr wenig Feldspieler hatten, bei dieser Premiere ins Viertelfinale zu kommen.
Was heißt sehr wenig?
Da war dann Schluss. Bitte?
Was heißt sehr wenig Feldspieler?
Es gab so Phasen, da standen dann irgendwie so 7 Feldspieler auf dem Platz. Und ich durfte ja auffüllen mit meinen Kollegen aus Tschechien, mit denen ich 20 Jahre lang nicht auf dem Platz stand. Und wir haben, es war ganz lustig ab und zu, ich weiß nicht, die älteren Spieler unter den Hörern und Hörerinnen werden es wahrscheinlich kennen. Wenn man immer noch im Kopf denkt, man ist 20, aber dann halt seinen 40-jährigen Körper in eine Richtung mit einem Tempo schickt, wo man ihn eigentlich nicht mehr hinschicken sollte. Und so ähnlich war das als Gruppendynamik. Wir sind auf den Platz gekommen und dachten, wir sind immer noch 18 und wir laufen jetzt einfach am Gegner vorbei und lupfen uns die Bälle zu und am Ende legen wir ins leere Tor und es hat einfach überhaupt nichts funktioniert. Also die beide haben sich nicht bewegt und eigentlich wussten wir, der eine läuft doch immer in den Slot rein, warum ist er noch nicht da? Achso, er läuft noch, ja, er nimmt noch Anlauf und dann verging die Zeit, jemand hat einen Kaffee geholt und irgendwann kam er halt im Slot an und natürlich war dann der Pass zu spät. Also leistungstechnisch war das suboptimal, bis auf den Kollegen Hauser, der einfach irgendwie in jedem Spiel einen Hattrick reingelegt hat als Verteidiger. Ich weiß nicht, wo das plötzlich herkommt. Das hätte er vor 12 Jahren auf dem Parkett liefern sollen, als wir in der Bundesliga waren. Aber okay, fein. Insgesamt war das sehr gut. Ich beglückwünsche auch die Kollegen aus Bonn. Die durften ja diese 40er-Kategorie spielen. Die haben es auch ins Viertelfinale geschafft, aber dann auch Schluss. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also für diejenigen, die jetzt so ein bisschen das Glück des Frühergeborenen haben, kann ich sagen, ist so ein Prager Turnier immer ganz gut, wobei man es irgendwie aus den Czech Open gewohnt ist, dass draußen immer die Sonne scheint und alles warm ist und so im November in Prag ist es dann so ein bisschen trister. Aber wenn man weiß, wo es den besten panierten Käse gibt, kann das eigentlich.
Ich wollte gerade fragen, wie ist denn Prag im November? Ist das eigentlich, da will man gar nicht raus oder ist es einfach, hat das einen anderen Charme oder wie ist das?
Einen anderen Charme hat es ja, und zwar keinen. Also ja, es ist jetzt kein großer Unterschied zwischen, glaube ich, den deutschen Städten. Also es ist schon ganz gut, wenn das Programm ein bisschen gefüllt ist mit Spielen und man dann halt jetzt etwas weniger draußen Zeit verbringen muss. Aber Prag ist halt, ich glaube, für einen Wochenendausflug oder für so einen verlängerten Wochenendausflug, was diese Turniere normalerweise sind, ist es, glaube ich, ganz, ganz interessant mal. Was vielleicht noch als letzte Erinnerung bleiben darf, war ganz spannend, dort auch so Kandidaten zu treffen, auch aus dem Ausland, die man auch so kennt. Ich glaube, insbesondere Carolina Vida, die hat ja bei den Damen gespielt. Das war ganz gut. Kiwi Rein, das war dieser Kollege aus Estland, der ist auch Topscorer geworden in seiner Kategorie. Also wenn man sich da so ein bisschen umgesehen hat, waren da schon einige Spieler, die früher mal ganz, ganz oben mitgespielt haben. Und dann konnte man eigentlich, also es ist jetzt nicht wirklich so, dass man mit dem Alter aufholt. Die bleiben dann immer noch ganz solide.
aber die Lücke schließt sich nicht, meinst du?
Die Lücke schließt sich sehr, sehr langsam. Also da muss man schon warten, bis bei so einem Martin Sosulak, der auch tschechisch nationalmannschaft, also bis da irgendwie die Arthrose durchgreift und man sich denkt, siehste, hättest du dich so geschont wie ich? Jetzt hast du Pech, jetzt bist du langsamer. Also es ist, wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sich die Lücke schließt. Auf jeden Fall steht es fest, eingraviert in unseren Kalender für nächstes Jahr. Und da müssen wir uns überlegen, ob die Kategorie 35 für uns die richtige ist. Aber mal gucken.
Ich habe noch ein, zwei Rückfragen. Wie lang geht das Turnier denn?
Tatsächlich relativ lange. Ich glaube, unser erstes Spiel war Donnerstagvormittag und wir haben es dann wieder in das Samstagprogramm geschafft, so wie man es dann meistens immer versucht bei den regulären Check-Open. Ja, genau,
okay.
Und aber ich glaube, tagsüber war da ein bisschen ein Spiel weniger insgesamt, weiß ich nicht. Also es war schon ordentliche Auslastung und tatsächlich, was man sich auch bewusst sein muss, also die Spieler fallen dann tatsächlich auch schneller verletzt aus, als es im jüngeren Alter ist. Also wir waren da phasenweise, wir waren ja irgendwie 10 oder 11 gemeldet und systematisch ging der eine Knöchel weg, dann ein Rücken und dann irgendein Handgelenk, wo ich mir dachte, na komm, früher hättest du nicht gejammert, da wärst du jetzt auf dem Platz. Aber so ist es halt.
Ne? Dafür fallen bei den Check Open ja Leute aus anderen Gründen manchmal weg. Aus Vielleicht ist Gründen. Das dann bei den Prag Games ein bisschen weniger.
Das ist natürlich gefährlich, weil bei den Prag Games kommen halt diese zwei Faktoren zusammen. Ah, okay. Und das kann schon Karrieren beenden.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal.
Okay. Ah, krass. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht einfach deutlich kürzer ist als die normalen Check Open. Aber die gehen ja auch, glaube ich, immer Donnerstagvormittags los. Ne? Da muss man ja auch irgendwie mal mittwochs anreisen.
Wobei hier eigentlich dann am Samstag auch Schluss ist, glaube ich.
Aber am Sonntag waren keine Spiele mehr. Und wie ist das größte, also von der Teilnehmerzahl her, ist das viel kleiner als die Check Open?
Weil die Check Open haben ab und zu so um die 200 Teams, die dabei sind. Ja. Und ich glaube, hier waren es dann irgendwann 70.
Okay.
Wobei, wie gesagt, also diese Diversität der Teams ist von Kategorie zu Kategorie sehr unterschiedlich. Also bei diese plus 35 waren das fast alles tschechische Teams. Mhm. Bei plus 40 sind da extrem viele Skandinavier dabei. Also da wird es dann halt, glaube ich, so ein bisschen internationaler. Und also ich fand das dann halt etwas spannender.
Okay. Ja, dann vielen Dank, Jan. Also ich glaube, wir haben es im letzten Mal schon gesagt, als wir länger über die Czech Open gesprochen haben. Sowohl Czech Open als auch jetzt Prag Games können wir, glaube ich, beide dann grundsätzlich nur empfehlen. Ist auf jeden Fall immer eine super, super coole Erfahrung. Gerade, also Prag erleben ist schon auch im November was ganz Nettes, glaube ich, gerade wenn man noch nicht so oft da war oder nicht daher kommt. Gut. Und dann gehen wir rüber in unsere letzte Kategorie, die Hauptkategorie für heute und sprechen über die anstehende Herren-WM. Und zwar, bevor wir über die Teams reden, Deutschland, die Top-Favoriten und so weiter und so fort, haben wir zwei News für euch. Zum einen wird die komplette Flobber-WM, oder ich weiß nicht, ob die komplette, aber ich glaube, alle relevanten Spiele, also alle Top-Spiele und auf jeden Fall alle Spiele mit deutscher Beteiligung, werden for free auf Spontent übertragen. Also da schon mal großes Lob an die Kollegen unter, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, unter der Schirmherrschaft, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass Yannick Wöbke da einer von denjenigen ist, der das sehr vorantreiben. Also good job. Es soll, glaube ich, auf Twitch übertragen werden, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber da war ja relativ lange unklar, wie ist denn das dieses Jahr und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt echt für jedes Stream, für jedes Spiel diesen Stream kaufen und so weiter und so fort. Und nein, müssen wir nicht. Spontent hat geregelt, von daher schaltet auf jeden Fall ein, guckt die Spiele, supportet die Jungs mit, weiß ich nicht, Likes, Follows und was es auch immer noch so gibt auf Twitch. Darüber werdet ihr dann wahrscheinlich während der Streams informiert. Das finde ich auf jeden Fall ist eine super Sache. Und zweite News, wenn ihr auf floorball.de geht, dann werdet ihr einen Artikel finden, der ist jetzt direkt auf der Frontpage, der nennt sich Neues Medienkonzept zur Floorball-WM, alle an einem Strang. Und zwar wird da, ja, wie so oben drüber steht, das neue Medienkonzept vorgestellt. Ich breche es mal kurz runter. Es geht darum, dass alle Materialien, Interviews, Videos, Fotos und so weiter und so fort, die Floorball Deutschland bei der WM mit dem vor Ort anwesenden Medienteam zusammentragen, zusammen fotografieren, zusammen filmen wird. Die werden öffentlich für Vereine, Spieler, Verbände und so weiter zugänglich gemacht. Und damit kann gearbeitet werden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sich, wenn man als Verein irgendwie, keine Ahnung, Werbung machen will für den eigenen Spieler oder ein bisschen hervorheben will, was der geleistet hat oder was auch immer, dann muss man nicht irgendwie auf Flickr gehen und sich da irgendwie auf lange Arten und Wege Bilder zusammensuchen und die dann veröffentlichen oder aus dem eigenen Archiv was nehmen oder sowas, sondern diese Bilder, die Floorball Deutschland veröffentlicht, sind für alle frei nutzbar. Genauso wie die Videos und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, eine super Sache. Sollte auf jeden Fall für alle Content-Creator oder auch einfach für die Vereine die ganze Medienarbeit deutlich vereinfachen.
Ja, finde ich sehr spannend, eben dieses zur Verfügung stellen von Content, das häufig halt durch diese ganzen Lizenzen immer so ein bisschen eingegrenzt ist und man da nicht so weiß, was man damit eigentlich anstellen kann. Jetzt natürlich die Frage, ob die Vereine damit auch arbeiten können und wollen und werden. Also jetzt geht es darum, im Grunde wirklich gemeinsam anzupacken. Also wenn sich jemand beschwert darüber, dass der Verband wenig leistet in Hinsicht des Kommunikation und Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, dann ist das ist ein gutes Beispiel, wo wir eigentlich tatsächlich alle mitziehen müssen. Und dann bitte sehr.
Jo, sehe ich auch so. Und dann gehen wir rüber und präsentieren euch einmal kurz den Kader nochmal, der Vollständigkeit halber. Ihr habt es bestimmt auch schon auf Social Media gelesen. Ich lese es trotzdem noch einmal vor. Und zwar sind wir mit den beiden Torhütern Jan Lemke und Jan Sauerbier am Start. Jan Lemke aus spielt bei Floorball Thurgau in der Schweiz. Und Jan Sauerbier bekanntermaßen bei Holzbüttgen. Wir haben 7 Verteidiger, nämlich Svensson Hoppe vom MFBC Leipzig, Leo Hefner neu bei Bohemians in Tschechien, Niklas Rutz vom HCR aus der Schweiz, Jonathan Heinz von Lerum aus Schweden, Tino von Fritzbühr von Vasa St. Gallen aus der Schweiz und Jan Berbig und Tim Böttcher von Weißenfels. Und wir haben 11 Angreifer, nämlich Michael Wöcke vom HCR aus der Schweiz, Nils Hofferbert von Holzbüttgen, Vincent Jordan aus Berlin, Florian Weißkirchen aus Bonn, Hannes Langenstrass aus Chemnitz, Ferdinand Andruschka aus Weißenfels, Adam Lundgren, der aus Schweden kommt, aber seit dem Sommer bei Basel spielt in der Schweiz. Wir haben Fleming Kühl und Philipp Wilbrand, beide vom ETV Hamburg. Jakob Heinz spielt bei Pixbo und Janosch Bröker neu ebenfalls wieder bei Bonn. Und wir haben dazu ein, zwei Beobachtungen. Es gab ja durchaus schon mal so Jahre, wo Floorball Deutschland mit Kadern unterwegs war, wo die meisten ist jetzt übertrieben, aber wo eine Vielzahl der Spieler tatsächlich gar nicht in Deutschland ausgebildet worden ist, sondern im Ausland. Und das hat sich so nach und nach ein bisschen reduziert, habe ich das Gefühl. Soweit ich weiß und zählen konnte, sind hier nur 4 Spieler dabei, die nicht in Deutschland aufgewachsen und ausgebildet worden sind. Nämlich Jan Lemke, Adam Lundgren, Niklas Rutz und Michael Wöcke. Aber das Gegenteilige ist auch so ein bisschen der Fall. Früher hatten wir ganz, ganz viele Kader, wo es nur diese klare Trennung gab. Spieler, die quasi im Ausland ausgebildet worden sind und im Ausland spielen. Und es gab Spieler, die in Deutschland ausgebildet worden sind und in Deutschland spielen. Und jetzt sind es immer mehr Spieler, die zumindest zwischendurch mal im Ausland aktiv gewesen sind. Also entweder waren die für einen Auslandsaufenthalt da oder sind fest dahin gewechselt, so wie zum Beispiel Flemming Kühl war, glaube ich, in seiner Karriere zweimal in der Schweiz, einmal bei Wieler in der U21 und einmal bei der HCR. Philipp Wilbrand hat ein paar Jahre bei GC in der Jugend gespielt. Und dann gibt es eben so Leute wie Tino von Pritzbür, die quasi relativ früh in die Schweiz gewechselt sind und da backen geblieben sind, wie man so schön sagt. Und wenn ich mit meiner Aufzählung richtig liege, sind tatsächlich nur 6 Spieler dabei, die nie im Ausland gewesen sind. Das sind Jan Sauerbier, Svensson Hoppe, Jan Berbich, Tim Böttcher, Hannes Langenstraß und Janosch Brügger. Ich bin mir nicht bei allen hundertprozentig sicher. Bei einigen ist es ja so, dass die so um die U19-Zeit herum mal ein Jahr lang einen Auslandsaufenthalt haben. Deshalb mag sein, dass ich da einen oder anderen übersehen habe, aber ich glaube, die 6 sind tatsächlich die einzigen, die nie im Ausland aktiv gewesen sind. Finde ich eine spannende Entwicklung. Also scheinbar machen diese Auslandsaufenthalte doch so ein bisschen was mit einem als Spieler, was die Entwicklung angeht. Zumindest wenn man die deutsche Nationalmannschaft jetzt als Maßstab nehmen will, was das angeht.
Ich werfe da ganz kurz eine kleine Erfahrung jetzt gerade von den Masters rein. Ich saß auf so einer Veranda und die Sonne schien mir schön ins Gesicht und plötzlich saß sich ein Schiedsrichter neben mich, der auch dort vor Ort Spieler war. Und es stellte sich heraus, er hat damals das Halbfinale das Viertelfinale 2012 zwischen Deutschland und Lettland gepfiffen. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und er meinte, ja, das war schon interessant. Er erinnerte sich damals daran, dass, also Deutschland ganz gut, aber das waren ja alles Spieler, die hatten ja mit Deutschland nicht viel zu tun. Mhm. Und ich habe versucht, das ihm so ein bisschen zu relativieren und sagen, ja, das stimmt nicht. Also auch schon damals gab es eigentlich schon einige Leistungsträger, die wurden in Deutschland ausgebildet, aber natürlich erinnerte er sich an die Muchas und an Holz und so Co. Und dann kamen wir eben ins Reden, wie der Kader jetzt aussieht und dass es tatsächlich im Grunde wirklich eine ganz andere Geburt ist. Und diese Zusammenstellung halt viel, viel mehr eben damit zusammenhängt, wie sich das deutsche Floorball entwickelt hat und weniger, wie es halt in den Top-4-Nationen war.
Mhm. War das 2012, als Deutschland ins Halbfinale gekommen ist?
Ich bilde mir ein, dass es
2012 war. War es nicht 14? Das müssen wir wissen, Jan. Du hast recht. Ja. 14 sind sie 9. geworden. Ja, das wird sich dieses Jahr nicht wiederholen. Die Zeiten sind vorbei. Gut, und jetzt, wo wir unsere Wissenslücke, was die Platzierung der deutschen Floorball-Nationalmannschaft angeht, korrigiert haben, ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar sind wir in Deutschland ja immer noch dabei. Also der deutsche Kader wurde jetzt ja zum Beispiel vorgestellt. Torhüter, Verteidiger, Angreifer. Und wir sind ja irgendwie im Floorball immer noch so unterwegs. Ich weiß nicht, zum Beispiel immer, wenn eine Starting Six irgendwo eingetragen werden muss, dann musst du immer eintragen, wir haben einen Torhüter, wir haben 2 Verteidiger, wir haben einen Center und wir haben 2 Flügel. Unabhängig davon, ob jetzt ein Team tatsächlich überhaupt noch im 2-1-2 spielt oder nicht. Das ist ja einfach so irgendwie, so muss man das aufschreiben. Und es gibt ja Teams mittlerweile, die spielen zum Beispiel eigentlich durchgehend 2-2-1 und nicht 2-1-2. So, daher die Center-Position ist ja so ein bisschen, ja, die gibt's manchmal schon, aber eben nicht immer. Und in Schweden hat sich da jetzt scheinbar tatsächlich was komplett anderes durchgesetzt. Die haben ihren Kader nämlich nicht vorgestellt, Verteidiger-Angreifer und auch nicht Verteidiger-Center-Angreifer oder Flügel oder wie auch immer, sondern sie haben tatsächlich vorgestellt, sie haben Liberos, sie haben Halbe und sie haben Flügel. Also die Flügelposition ist geblieben, aber Schweden spielt, glaube ich, seit der Ankunft von Thomas Brodmann und Niklas Nordén davor, müssten 6 Jahre gewesen sein, die Nationalmannschaft übernommen haben. Spielen sie eben immer in dieser 1-2-2-Formation und haben daher auch bei der Kaderpräsentation gesagt, ich glaube, sie haben 3 Liberos, 8 Halbe und 9 Flügel oder sowas in der Richtung. Ich gehe mal davon aus, dass einer von den Halben dann auch noch Libero spielen kann, falls da irgendwie was passiert. Aber finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine taktische Revolution ist oder so, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen. Aber finde ich cool, dass dieses starre 2-1-2 so ein bisschen mehr auch in der Wahrnehmung aufgebrochen wird, habe ich das Gefühl. Weil es eben immer nur so ein bisschen die halbe Wahrheit ist von dem, was tatsächlich passiert auf dem Platz.
Das ist auf jeden Fall, wobei ich auch da hinterfragen würde, inwiefern man dann die Liberos wiederum von den Halben trennen kann, weil sehr oft ist es ja so ein Rotationsprinzip, wo du halt Bewegung ins Spiel bringst, indem halt die auch mal zurückfallen und du an jemanden kreuzt und vorbeiläufst.
Ja, offensiv auf jeden Fall, aber gerade gegen den Ball lässt sich die Struktur schon relativ deutlich erkennen bei Schweden. Da musst also kannst ja mal drauf achten bei der WM, das ist schon, also da sieht man schon klar, wer der Hintere von denen ist und wer die Halben sind, also es ist relativ auffällig. Ja. Also Tobias Gustafsson ist da zum Beispiel einer von den ganz Prominenten, der immer ganz, ganz hinten ist in der Auslöse und dann mal Slapshots aufs Tor haut und solche Geschichten. Okay, Dann schauen wir einmal kurz darauf, was Deutschland möglicherweise so widerfahren wird bei der WM. Und zwar sind wir in einer Gruppe mit Schweiz, Norwegen und Tschechien und spielen auch in der Reihenfolge gegen die drei Teams. Ich würde mal behaupten, wenn es einen normalen Verlauf gibt, dann verlieren wir gegen die Schweiz, dann wird es knapp, aber wir gewinnen gegen Norwegen und wir verlieren gegen Tschechien. Da will ich jetzt nicht einfach nur sagen, ja gut, wir verlieren gegen die Schweiz und Tschechien. Ich finde da auch immer so immer spannend, also gerade beim Spiel gegen die Schweiz, weil es zum einen das erste WM-Spiel ist und weil die Schweiz ja die letzten Jahre so ein bisschen am Straucheln war, beziehungsweise immer noch ist, finde ich immer spannend, wie die Ergebnisse dann am Ende eigentlich aussehen. Also ob das so irgendwie so ein 10-2 wird oder so, dann ist es halt so, ja gut, diskussionslos, Klatsche, was soll man machen? Oder ob das vielleicht ein einigermaßen kompetitives Match wird. Also es gibt ja auch Spiele, wo man das Gefühl hat, okay, das eine Team wird gewinnen und es ist relativ unwahrscheinlich, dass hier noch groß was passiert, aber dann ist der Score am Ende trotzdem einigermaßen ausgeglichen, so 7-4 oder sowas, weißt du? Und das, finde ich, würde auch schon ein bisschen was darüber aussagen, ob wir die Lücke so nach und nach ein bisschen zumachen können oder wir zumindest näher rangekommen sind. Von daher, ich finde die Spiele gegen die Schweiz und Tschechien jetzt auch nicht überhaupt nicht uninteressant. Also da interessiert mich tatsächlich sehr, wie sich die Truppe schlägt. Aber ich glaube schon, dass man ehrlich sagen kann, wenn nicht komische Dinge passieren, dann verlieren wir die beiden Spiele wahrscheinlich. Und dann würde es bei einem normalen Turnierverlauf, je nachdem, ob es eine Niederlage oder ein Sieg gegen Norwegen wird, würde es dann im Achtelfinale gegen die Teams aus der D-Gruppe gehen. Und das wäre Dänemark oder Polen. Wie gesagt, wenn die D-Gruppe einigermaßen normal läuft, dann dürfte wahrscheinlich Dänemark auf 1 landen, Polen auf 2, vielleicht andersrum. Da muss man sagen, hat Deutschland ein bisschen das schwerere Los. Weil sie eben mit der D-Gruppe kreuzen und die B-Gruppe kreuzt mit der C-Gruppe. In der C-Gruppe ist nämlich nur ein Team drin, wo ich sagen würde, die sind konkurrenzfähig, was die Top-Teams angeht, und das ist Estonia. Also nicht die Top-Teams, nicht die Top 4, sondern die Teams hinter den Top 4. Das ist Estland. Und die anderen drei Teams in der Gruppe sind Australien, Kanada und die Philippinen. Also wenn man sich da einen dritten Platz holt, dann wird es wahrscheinlich ein relativ entspanntes, einigermaßen einfaches Achtelfinale. So muss man da natürlich mal schauen. Ja, also wie gesagt, im Achtelfinale gegen Dänemark oder Polen, das ist ja immer schon so ein bisschen das Do-or-Die-Spiel. Da entscheidet sich ja dann, ob es unter die Top 8 geht und man um die Top 8-Platzierung mitspielt, beziehungsweise ins Viertelfinale kommt, dann eventuell einen großen Favoriten ärgern kann, und wenn nicht, geht es um die Top 8-Platzierung. Oder wenn man das Achtelfinale verliert, dann geht es halt maximal noch um Platz 9.
Ja, ich finde es ganz interessant, dass du da so ein bisschen davon ausgehst, dass Deutschland eigentlich gegen Norwegen so ein leichter Favorit ist. Ich finde das auch richtig, ich sehe das genauso. Ich glaube, beim letzten Kräftemessen beim Six NFC, das war ja ein 4-0, also das war ja auch eine klare Sache. Aber ist eigentlich auch interessant. Also Norwegen hatte dieses so ein leicht demografisches Problem, dass da eine gewisse Generation gefehlt hat. Da hat man den Übergang nicht so ganz geschafft. Und jetzt scheint es ja so zu sein, dass Deutschland tatsächlich leistungstechnisch so an Norwegen leicht vorbei passiert ist. Das ist ja super. Und die knappen Ergebnisse gegen die Schweiz, aber vor allem gegen Tschechien, die hat es ja schon in der Vergangenheit gegeben. Also warum sollte man an dieser Gruppe nicht Spaß haben?
Ja. Ja. War das bei der letzten WM, wo wir dieses wahnsinnige, ich glaube, es war 6-9 Niederlage gegen Tschechien oder sowas, wo aber das letzte Drittel 5-1 gewonnen wurde? Ja, ich glaube, das war die letzte WM. Ich glaube, da hat Jakob Heinz irgendwie im letzten Drittel 5 Tore gemacht. Ich glaube, irgendwie 3 Vorlagen, 2 Tore oder sowas gemacht nochmal. Das war krass. War auch eine ganze Menge im 6 gegen 5 dabei, aber das war auf jeden Fall richtig geil. Das sah eine Zeit lang sehr, sehr deutlich aus, und am Ende hat man da, glaube ich, noch, ne, so ist es eben. Also, du kannst ja so ein Spiel auch verlieren, aber du kannst als Underdog trotzdem eine ganze, ganze Menge mitnehmen teilweise. Das ist auf jeden Fall cool zu sehen, finde ich. Okay. Dann würden wir noch sprechen über die Top 4 einmal kurz. Wir gehen nachher nochmal drauf ein, wo wir eigentlich Deutschland dann am Ende vom Turnier sehen. Aber wir wollten zumindest nochmal kurz die Top 4 abreißen, wie es da unserer Meinung nach aussieht, beziehungsweise was so ein bisschen die Gemütslage ist. Und zwar, glaube ich, sind sich dieses Jahr alle sehr, sehr einig, dass Schweden der klare Favorit ist. Die haben ja so einen kleinen Umbruch vollzogen, aber wirklich nur einen kleinen. Also zum Beispiel ist Alexander Galante Karlström ja nicht mehr dabei. Dafür sind so junge Wilde wie Zacharias Ulriksson oder Gabriel Kohonen sind mit im Kader. Auf die kann man sich auf jeden Fall freuen. Aber ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen mitbekommen, da scheint zum einen super viel Druck auf dem Kessel zu sein, sprichwörtlich, weil natürlich erwartet wird, dass sie die WM für sich entscheiden und weil sie auch die WM zu Hause spielen und sowas. Also da muss man mal schauen. Und gleichzeitig scheint es da verbandsintern ein bisschen Stress zu geben. Also bei Schweden an der Spitze stehen ja Thomas Brodmann und Niklas Nordén, die ja, glaube ich, gleichberechtigte Cheftrainer sind, was, finde ich, auch eine Konstellation ist, die es super selten gibt. zumindest über so einen langen Zeitraum. Also so zwischendurch gibt es das mal, habe ich das Gefühl, aber die machen das ja seit Anfang an gleichberechtigt und dann scheinen damit echt richtig gut zu fahren. Und die haben, glaube ich, nach der letzten WM nochmal ihre Verträge verlängert und ich meine, das ist für 4 Jahre gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und jetzt gab es letztens so eine Pressemitteilung vom schwedischen Dachverband, die gesagt haben, ja, nach der WM hören wir dann auf, mit Niklas Norden und Thomas Bortmann zusammenzuarbeiten. Und so nach und nach kam raus, dass das wohl nicht eine einvernehmliche Entscheidung war, sondern dass einfach gesagt wurde, das ist jetzt die letzte WM und danach hätten wir ganz gerne einen Umbruch. Und das konnten wohl zum einen Bortmann und Norden nicht so ganz nachvollziehen. Zum anderen, was ich so mitbekommen habe, können es die Spieler auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und da scheint es gerade echt Stress zu geben. Also so von wegen, dass die Spieler jetzt teilweise sagen, naja, wir spielen die WM ja nicht nur nicht für den Verband, sondern wir spielen die WM für die Mannschaft und für unser Trainerteam so. Und dass einige Spieler wohl auch schon gesagt haben, dass es jetzt, also bei dem, was gelaufen ist und wenn das Trainerteam jetzt wechselt, ist das auf jeden Fall die letzte WM für uns und solche Geschichten. Also, wie gesagt, ich habe es nur am Rande verfolgt und ich bin auch nicht wahnsinnig gut unterwegs, was schwedische Medienberichterstattung angeht. Aber ja, da scheint ein bisschen was nicht so richtig rund zu laufen, wie gesagt, hinter den Kulissen. Und wenn das schon die Sachen sind, die man mitbekommt, dann ist es ja häufig so, dass in echt noch viel, viel mehr los ist. Von daher, ja, also bin ich gespannt. Ich glaube immer noch, dass Schweden klarer Favorit ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es so ein Szenario ist, wo man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen implodiert, weißt du? Wenn irgendwie von außen zu viel Druck ist, wenn du die ganze Zeit um andere Sachen Gedanken machen musst, also was. Mal schauen.
Ja, das kann tatsächlich sein. Ich freue mich tatsächlich auf Gabriel Korhonen. Das ist ja schon eine kuriose Situation. Ich meine, er hat schon für die Nationalmannschaft der U19 gespielt, aber jetzt bei einer A-Herren-WM für Schweden auflaufen. Der Sohn im Grunde von der großen finnischen Floorball-Ikone. Halte ich für eine sehr spannende Geschichte. Er wird jetzt natürlich noch nicht so der Überspieler sein, glaube ich. Also er ist natürlich ein Riesentalent, aber ich glaube, in so einer A-WM, das sieht man auch so ein bisschen in der Liga, glaube ich, gibt es noch andere Spieler, die da den Weg weisen werden. Aber die Geschichte finde ich ganz spannend. Und dass jetzt Schweden in dieser Drucksituation ist, das sehe ich. Ich glaube, dass es für die WM dann irgendwann keine große Rolle spielen wird, zumal dann auch Schweden einfach zu Hause spielt und sie einfach zu Hause extrem stark sind und sich da immer viel, viel wohler fühlen, als wenn sie dann beispielsweise in Finnland spielen müssen, wo dann ja, wiederum die Finnen dann halt Aufwind kriegen. Also es würde mich alles überraschen, wenn jetzt wenn Schweden das Ding nicht holt. Und von den übrigen dreien sehe ich da jetzt nicht wirklich jemanden, der aufrücken könnte. Tschechien, ja, da ist jetzt diese goldene Generation, hat jetzt übernommen, würde ich sagen. Also da, die sind jetzt am Ruder. Immer noch relativ jung. Ich glaube, als ich in die Liste geguckt habe, sehr viele Spieler sind 21 Jahre alt, 22 Jahre alt. Du siehst, das ist im Grunde alles eine Truppe, die irgendwann mal reingeholt wurde. Also da ist, glaube ich, immer noch Luft nach oben. Und man muss auch noch sagen, dass sie in den letzten Spielen, auch bei den letzten Auftritten, so ein bisschen gestrauchelt haben. Also da, gerade gegen die Schweiz haben sie verloren. Sie haben im Grunde gegen alle anderen Nationen verloren, auch gegen die Schweden und die Finnen. Und in Tschechien hadert man so gerade so ein bisschen, ob man nicht so eine Art frühzeitiges Glasdach erreicht hat. Und das hat man nämlich schon in der Vergangenheit erlebt. Also es gab schon mal Generationen, wo man gesagt hat, guck mal, die Jungs, die werden es jetzt reißen. Und dann kommt immer so eine gewisse tschechische Behäbigkeit rein in einer gewissen Karrierephase, wo es dann halt andere Sachen gibt, die wichtiger sind, weil das halt immer noch kein Profisport ist. Und dann schwingt's ab, während dann halt in Finnland oder Schweden dann meistens die Leistungskurve noch weitergeht. Und davor zittert man gerade in Tschechien. Und wenn man so ein bisschen durch die Foren geht, ist das gerade so das Thema. Und die Schweiz, also ich war dann doch irgendwie so ein Bauchgefühl, dass die Schweiz jetzt so eine kleine Trotzreaktion mitbringt. Das hat man ja auch beim letzten Turnier gesehen. Die haben ja einigermaßen brauchbar gespielt. Die haben auch im Augenblick eine sehr, sehr starke U19-Generation, die nachrückt. Die hat auch die Schweden geschlagen, glaube ich, zuletzt irgendwie 10-5 oder 11-5. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Schweizer, die holen jetzt wieder so ein bisschen auf von dem, was sie in den letzten Jahren verloren haben. Also ich freue mich wirklich auf die WM, um gerade diese zwei Mannschaften so zu sehen, wie sie jetzt mit der Situation umgehen.
Ja, bin ich auch gespannt. Also vielleicht war das mit Tschechien gar nicht so schlecht, dass sie ja nochmal eine echt nicht so gute EFT gespielt haben, dass sie nochmal so ein bisschen den Schuss vor den Bug rechtzeitig bekommen haben und so. Aber wie du schon sagtest, ich finde, sie sind jetzt in so einer Altersstruktur, wo man sagen muss, sie müssen jetzt noch nicht. Aber so langsam könnten sie was reißen. Und ich glaube, wenn sie dieses Jahr nichts reißen, dann wird es halt in 2 Jahren schon ein bisschen druckvoller, weißt du? Dann ist so ein bisschen, eieieiei, so viel haben wir immer noch nicht erreicht als die goldene Generation. Von daher mal schauen. Ja, und die Schweiz bin ich auch gespannt drauf. Also ich finde die ehrlich gesagt relativ uninspirierend. Also sowohl vom Kader her, als auch von der Spielanlage her und so, was ich zuletzt gesehen habe. Aber vielleicht sind die momentan fast so ein bisschen underrated. Da muss man mal schauen. Ist ja auch das erste Turnier unter Johann Schönbeck. Hatten ja vorher viele, viele, viele Jahre lang den gleichen Trainer, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Also Jonsson, oder?
Ja, genau. Oder? Daniel Jonsson, ne? Ja. David. Daniel? David?
Daniel.
D. Jonsson. D. Jonsson. Stimmt. Und jetzt mit Schönbeck, also mal schauen. Ja, dann haben wir noch Finnland, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Die haben ja auch einen Trainerwechsel. Die haben ja jetzt ja Esa Jussila hinter der Bank stehen, haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Wo ich immer das Gefühl habe, wenn du so eine krasse Legende an der Bank stehen hast, ne, da hätte ich als Spieler immer einfach super viel Angst davor, dass der sich selber einwechselt und das besser macht. Oder wenn du irgendwie eine Übung so richtig, richtig verkackst im Training und dann stellt er sich einfach hin und dann zeigt er dir genau, wie es aussehen soll, weißt du? Und du fragst dich so, ah, scheiße, der kann das ja wirklich auch noch besser als ich. Das finde ich ist immer eine ganz ulkige Konstellation. Ja, und Finnland ist ja auch in so einer Phase des soften Umbruchs, so ein bisschen wie Schweden, aber sie sind ein bisschen weiter. Ich glaube, sie haben schon deutlich mehr Personal ausgetauscht, in Anführungszeichen. Und da wird es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen darum gehen, wie schnell greifen da schon die neuen Automatismen und was für ein Selbstverständnis haben die alle schon. Ja, also vieles irgendwie, ich glaube, man kann sagen, Schweden relativ klarer Favorit, aber die anderen Top-Teams dahinter, das finde ich schwierig vorher zu sagen. Aber wir wollen natürlich trotzdem uns nicht darum herumdrücken. Wir wollen noch eine kleine Vorhersage machen. Nämlich einmal, was die Top 8 angeht. Und zum anderen lehnen wir uns auch einmal ganz weit aus dem Fenster und geben unsere MVP-Tipps ab. Ich rassel die Top 8 einmal kurz runter, Jan. Die größtenteils ich mir überlegt habe. Aber du sagtest, du würdest da mitgehen. Dann kannst du ja vielleicht noch so ein bisschen deinen Senf dazu beitragen. Ich glaube, Schweden wird Weltmeister. Ich glaube und ich hoffe auch, dass Tschechien ins Finale kommt. Ich finde, es wäre cool, cool das zu sehen, cool so ein kleiner Upset. Und ich glaube, es könnte auch ein spannendes Finale werden mit Schweden gegen Tschechien. Dann ist es eben nicht immer Schweden gegen Finnland. Finnland wird, glaube ich, Dritter. Die Schweiz wird, glaube ich, Vierter. Ich glaube auch nicht, dass die Schweiz irgendwie groß ein Wörtchen mitreden kann um die Medaillen. Aber schauen wir mal. Ich denke, die Slowakei wird am Ende Fünfter werden. Ich sehe die momentan ein bisschen vor Lettland auf Platz 6 und Lettland sehe ich ein bisschen vor Deutschland auf Platz 7. Und dahinter wird es dann Norwegen auf Platz 8. Die noch um Platz 8 vielleicht mitreden könnten, wären wahrscheinlich, wie vorhin schon gesagt, vielleicht Estland, vielleicht Polen, am ehesten wahrscheinlich Dänemark. Aber ich glaube, es gibt da tatsächlich so einen kleinen Niveauunterschied gerade hinter Platz, also zwischen Platz 8 und Platz 9.
Sehe ich genauso. Habe ich nicht viel beizutragen. Ich glaube, gerade die Länder Dänemark und Polen, die dann ab und zu mal so mal angeklopft haben und zu den Top 8, ich glaube, die sind gerade so etwas abgehängt. Norwegen bewegt sich so in einem leichten Abfall und dass jetzt Deutschland noch nicht an Lettland und Slowakei vorbeiziehen wird, ich glaube, das ist auch absehbar. Insofern ist die Reihenfolge ganz cool. Ich habe so eine Prognose, sollte Schweiz das Bronzefinale erreichen, werden sie es gewinnen. Irgendwie hängt das in mir drin und ich würde mir wünschen, dass Tschechien ins Finale kommt, schaffen sie aber nicht. Und dann wird es wieder ein Schweden-Finnland-Spiel im Endspiel geben. Schweden gewinnt und Tschechien verliert Bronze und Tschechien wird Vierter. Irgendwie, ich würde sie nicht wünschen, ich will, dass sie es diesmal reißen, aber irgendwie ist das so meine Finalplatzierung, die ich da wahrscheinlich
mache. Okay, es könnte natürlich sogar sein, dass für die Schweiz die Bronzemedaille in der Phase jetzt gerade wahrscheinlich sogar ein Erfolg wäre, weil alle damit rechnen, dass sie Vierter werden. Und für die anderen Teams ist es wahrscheinlich jeweils eine Enttäuschung. Das könnte sogar sein, ja, hast recht. Okay, gut, und dann habe ich noch so ein, zwei MVP-Tipps aufgeschrieben. Du kannst gerne deine gleich noch mit reingeben. MVP ist ja immer so ein bisschen schwer vorherzusagen, weil es extrem vom Teamerfolg abhängt. Und ich glaube, es wird immer nach dem Halbfinale getippt. Von daher, wer dann am Ende tatsächlich das Turnier gewinnt, spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, nach dem Halbfinale ist immer quasi Cut-Off und dann werden die All-Star-Teams entschieden und sowas. Ich glaube, es wird deshalb ein bisschen davon abhängen, welches Team eigentlich wie weit kommt. Wenn Tschechien ins Finale kommen sollte, könnte ich mir vorstellen, dass einer der Philipps MVP wird, je nachdem, wie die performen. Also entweder Philipp Forman oder Philipp Langer. Wäre jetzt einfach so mein Tipp. Ich glaube, das sind schon, werden beides die prägenden Spieler sein bei Tschechien. Oh, beziehungsweise Marek Benes habe ich da vergessen. Ne?
Ich wollte es gerade.
Habe ich einfach ausgespart,
den Kollegen. Ihn sehe ich, Entschuldigung, dass ich dann jetzt ins Wort springe, aber ihn sehe ich international tatsächlich noch viel verlässlicher
das stimmt,
als die beiden Philipps.
Ja. Bin ich vorhin nicht drauf gekommen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, na, wer wird's prägen bei Tschechien? Dann, ja gut. Okay, wir nehmen Banish noch mit auf die Liste. Also, wahrscheinlich sogar eher Banish als Forman oder Langer. Aber die beiden könnte ich mir auch vorstellen bei Tschechien. Ich glaube, wenn Finnland eine gute WM spielt und ins Finale kommt und je nachdem, wie sie performen und so weiter und so fort, würde ich sagen, Justus Kainulainen. Ich sehe da tatsächlich keinen anderen so prägenden Spieler bei Finnland gerade. Also es gibt auch so Leute wie Niko Salo oder so, die sind natürlich alle gut. Aber ich glaube, Kainulainen ist da schon fast so ein bisschen die Lichtgestalt aktuell. Und mein persönlicher Top-Favorit auf den MVP-Titel ist Albin Sjögren. Ich glaube, dass Schweden ein gutes Turnier spielen wird. Und ich glaube, wenn Schweden einigermaßen die Leistung aufs Parkett bringen kann, die wir von ihnen erwarten, dann wird Sjögren unfassbar gut sein. Also was der, er spielt nur in der Schweiz, muss man sagen, und nicht in Schweden. Aber er ist ja auch in Schweden MVP geworden, bevor er in die Schweiz gewechselt ist. Und jetzt ist er in der Schweiz MVP geworden und hat da schon wieder, ich glaube, doppelt so viele Punkte wie der zweitbeste Scorer oder sowas in der Richtung. Also ich glaube, Sjögren ist in unfassbarer Form. Könnt mir vorstellen, dass es vielleicht nicht sein letzter, aber seine letzte Niveau, seine letzte WM auf absolutem Top-Niveau wird. Ich glaube, er ist 32 oder so, dann ist bei der nächsten vielleicht schon so, dass er eher zur alten Garde zählt. Und so als Underdogs, Scorerwerte werden natürlich immer sehr, sehr hoch gehängt, wenn es um MVP-Titel und sowas geht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass entweder Emil Johansson oder Tobias Gustafsson den Titel abstauben. Wenn es vielleicht ein Turnier wird, bei dem nicht ganz so viele Tore fallen, wenn es irgendwie ein paar enge Spiele dabei sind im Halbfinale oder so, das ist dann einer von den beiden absoluten Leadern und Abräumern im schwedischen Team.
Ja, ich mache das kurz. Also gerade bei Sjögren bin ich auf jeden Fall dabei. Der ist ja praktisch der Florian Weißkirchen der Schweiz im Augenblick. Der hat, ich habe noch gerade nachgeguckt, der hat 43 Punkte in 12 Spielen, ist mit Abstand Topscorer, 11 Punkte vor Johansson. Ja, ja. Und er hat tatsächlich in diesen 12 Spielen, er hat 30 Vorlagen. Mhm. Also ich meine, wir sind nicht im Eishockey, wo du auch noch die zweite zählst. Ne?
Ja, ja,
also
ja, genau.
30 Vorlagen
in 12 Spielen. Das ist halt immer so das Ding, er kann halt schon auch Tore schießen. Ich glaube, er macht es aber halt nur, wenn es sein muss, weißt du?
Er hat 13 Tore, also ja, das ist auch über ein Tor pro Spiel. Aber diese 30 Vorlagen sind Wahnsinn. Und ich meine, er ist ja fast mit diesen, alleine nur mit seinen Vorlagen, wäre er im Grunde Topscorer. Ja. Also das ist in der Schweiz. Also der Junge, der hat gerade so ein Gefühl. Und man kann sich ja die Highlights entweder aus der Schweiz, wenn er für Zug spielt, oder von der schwedischen Nationalmannschaft nochmal ansehen, was für Querpässe der da durchfädelt, ist ja manchmal wirklich absoluter Wahnsinn. Und ich finde solche Spieler für ein MVP immer spannender als dann diejenigen, die da nochmal irgendwie so die Tore absahnen, wo man einfach wartet, dass sich halt ein eingespieltes Team sauber bedient. Also Sjögren ist einfach der Spieler unserer Zeit, was schönes Floorball angeht, und deshalb wünsche ich mir, dass er uns eine schöne WM beschert.
Und ich denke, direkt nächste quasi Vorhersage von der Vorhersage, ich denke, wenn Schweden den Titel holt und wenn Schweden MVP wird, dann wird er auch World Floorball Player.
Oh ja, das kann sein. Das ist eine schöne Prognose, ja.
Okay, dann haben wir's, oder Jan?
Ich glaube, dann ist es komplett. Das war im Grunde auch schon unsere Weihnachtsfolge, oder? Eigentlich.
Im Prinzip schon. Wir müssen mal gucken, ne? Wir haben die letzte Folge, haben wir ja, glaube ich, aufgenommen, irgendwie am 30.12. oder so letztes Jahr und dann an Silvester veröffentlicht. Müssen wir mal gucken, ob wir sowas dieses Jahr wieder machen. Bei mir steht die Weihnachtsplanung tatsächlich noch nicht so ganz. Also wann wir wo sind, bei welcher Familie und so weiter. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Das ist ja aber teilweise eine logistische Herausforderung. Aber wir kriegen sicher was hin. Also ihr kriegt auf jeden Fall eine Folge um den Jahreswechsel. Könnt ihr euch darauf einstellen.
So ist es. Also, sagt wieder allen Bescheid, dass es uns gibt, dass sie uns hören sollen, dass sie uns folgen sollen, und wir wünschen euch eine spannende WM und einen eleganten Rutsch in die Weihnachtszeit.
Und apropos WM, eine Kleinigkeit haben wir noch. Vielleicht gibt es bei uns noch ein bisschen Sondercontent von der WM. Wir sind da gerade noch so ein bisschen am Planen, am Überlegen, wie wir alles ausgestalten wollen, wie es uns passt und sowas. Ich selber werde auch bei der WM da sein, allerdings nur Freitag, Samstag, Sonntag, also quasi Finalwochenende. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Kleiner Teaser, vielleicht, beziehungsweise hoffentlich gibt's was, und wir melden uns. Bis dann auf jeden Fall eine tolle WM, schöne Weihnachtstage und bis dann. Ciao.
Tschüss.